ARD Sounds.
Die zweite Fußball-Bundesliga beginnt. Magdeburg und Dresden vermasseln den Saisonstart.
Der Strom ist zwar ausgefallen, aber Cottbus ist trotzdem elektrisiert.
Und natürlich sprechen wir auch über das Thüringen-Derby. Es gab einen historischen Sieg. Und waren jetzt eigentlich Fenster? Und wie war eigentlich die Stimmung?
Hey, was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt an mir so Fragen zu stellen, schau ihnen in die Fresse, mehr sind sie nicht wert.
Fragen Sie mich vernünftig, kriegen Sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf, der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Jungs, einen wunderschönen guten Morgen, ich habe euch wieder mal vermisst die letzten 7 Tage.
Tag zusammen.
Tag zusammen, ich euch auch.
Ja, und weißt du, was ich auch vermisse? Was ich mich frage, wo es hin ist? Diese Luftballons,
Regen.
Also Videopodcast-Zuschauer wissen Bescheid, wo sind meine gute Laune Luftballons? Das verstehe ich nicht. Die sind irgendwie nicht mehr da. Die wurden vom MDR gelöscht.
Ja, da müssen wir dran arbeiten.
Haben sie die auch Virus installiert?
Da müssen wir, wahrscheinlich. Ich bin froh, dass überhaupt irgendwas jetzt läuft, denn man sieht's, ich bin weiter auf meiner Hotelzimmertour unterwegs. Ich bin in München. Alles schön, schönes Hotel. Die Leitung ist aus Bambus. Küppi ist zu Hause und Gregor ist zu Hause, wie man unschwer erkennen kann, yes. Im Background in Hamburg.
Noch gar nicht so lange, ehrlich gesagt. Ich hatte mal wieder so ein paar Zugverspätungsprobleme. Dadurch, dass wir hier immer so früh morgens aufnehmen, ja, so lange habe ich jetzt nicht geschlafen. Ich kam gestern Abend spät an.
Ja, du kannst ja gerne mal so deinen inneren Christopher Nolan challengen. Deine Odyssee. Was hast du so gemacht am Wochenende?
Ich war am Freitag hier in Hamburg beim Fußball, dann war ich am Samstag in Magdeburg und am Sonntag bin Samstag weitergefahren nach Jena und bin am Sonntag also vom Thüringen Derby gestern hierher zurückgefahren und das war meine ganz persönliche Odyssee.
Okay, ich muss jetzt kurz hier mitschreiben, also Gregor ist schon mal podcastfähig, was so Inhalte angeht. Küppi, wo warst du am Wochenende?
Ich war am Samstag beim bayerischen Duell in der dritten Liga.
Raus.
Gegen Würzburg, klingt erstmal nicht nach Ostfußball, aber... Also natürlich habe ich mir ganz oft während dieser 90 Minuten vorgestellt, wie dieser Gästeblock wohl aussehen würde, wenn da nicht Würzburg stünde, sondern Lok Leipzig seinen Profifußball-Comeback gegeben hätte am ersten Drittligaspieltag. Diese wehmütigen Gedanken, die macht man sich da natürlich. Und ansonsten muss ich sagen, hat da doch auch relativ viel Ostfußball eine Rolle gespielt. Also die ersten beiden Tore machen 2 Ex-Zwickauer mit Lars Lokoc und Tarsis Bonga. In der Halbzeit habe ich Nico Antonitsch interviewt, der ja auch früher für Zwickau gespielt hat und der sich mittlerweile gehörig aufgepumpt hat. Den habe ich erstmal on air auf seine Bizeps angesprochen. Der ist nämlich gewaltig mittlerweile. Ja, ansonsten Ugondu, Ex-Erfurter, Startelfdebüt in der dritten Liga für Ingolstadt. Also gab es schon eine Menge Ostfußballbezug.
Ja gut, du kannst inzwischen halt, das ist das Coole, ne? Überall hast du irgendwo jemanden, Winko Schapina jetzt, Ex-Dresdner, ja, auf Seiten von Dynamo Dresden, Linus Rosenlöcher von Aue ehemals. Und genau wegen dieser Empathie, Küppi, habe ich mir gedacht, komm, ich stell dich nochmal wirklich auf einem gesonderten Podest heute einfach vor, denn es braucht jemanden, der unbefleckt ist, ja, und ehrlich diesen Fußball liebt. Jemanden, der dieser Korruption im Weltverband ein Ende setzt. Jemand, der Rückendeckung mindestens vom Fußball-Osten genießt. Jemand mit Charme, mit Charisma und dem nötigen Händchen für Probleme. Jemand, der weiß, vor der Kamera zu performen und jemand, der sich selbst nicht so wichtig nimmt. Und solange wir so jemanden nicht haben, sage ich, lass Alex Küpper FIFA-Präsident werden, weil jetzt ist es auch egal.
Sehr gut, aber genau damit habe ich gerechnet. Und Alex Küpper brauchen wir auch.
Der hat sich natürlich angebahnt, so ehrlich muss man sein, ja, aber.
Sehr schön, sehr schön. Einmal nochmal kurz um die Ecke. So, das andere ist aber, was jetzt kommt, vollkommen ernst gemeint. Wir reden jetzt über 3 Buchstaben, die für große Fußballkultur stehen. Und wir sprechen nicht über FCCRWE, BSG, LOK, FCM oder SGD. Wir sprechen über RYL. Moin Gregor.
So ist es nämlich, so ist es. Moin Moin, ich grüße euch und ich begrüße natürlich den Mann, der würde hier in unserem kleinen Podcast der Strom ausfallen, mal sowas von den Ostfußball-Defibrillator anlegen und das Flutlicht in unser aller Herzen anknipsen würde. Hallo, Paddy Fritsche.
Oh, wow, Romantik schwappt durch ARD Sounds und durch alle möglichen Podcast-Plattformen. Merkst du es? Ich bin schon komplett übermannt mit meinen Emotionen.
Ja, ja.
Alle möglichen Podcast-Plattformen, wollte ich sagen, wo ihr uns neben ARD Sounds natürlich auch noch verfolgen und hören könnt und sehen könnt und spüren könnt und fühlen könnt. Und ich habe es auch gefühlt, Gregor. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Sehr gerne. So, und wir haben auch 7 Tage lang sehr gespürt und sehr mitgefiebert. Jungs, wir haben weißen Rauch aufsteigen sehen.
Ja.
Heute früh, Gregor guckt, als ob er von gar nichts wüsste. Wir haben.
Ich hab nur gerade überlegt, wo der aufgestiegen ist, aus der Spotify-Umfrage oder aus der Instagram-Umfrage, so. Also aus dem Handy rauskam, der weiß auch.
Über dem MDR habe ich Bilder zugespielt bekommen, aus dem Sendezentrum in Leipzig. Da oben aus dem Schornstein steigt weißer Rauch auf, denn wir haben Neues zu verkünden.
Die Stimmen des Ostens.
Habemus, eindeutiges Community-Ergebnis. Jungs, das war das, wovor ich am meisten Angst hatte, dass auf der einen Plattform alle sagen, nennt euch bitte Ostkurve und nennt uns bitte Ostkurve und auf der anderen Plattform sagen alle, nennt uns bitte Freunde der Sonne. Wir können verkünden, liebe Freunde der Sonne, dass das euer Name war.
Yay.
Yay. Woo. Aber können wir mal klatschen. Können wir applaudieren. Ihr habt abgestimmt auf Spotify und auf Instagram und auf beiden, auch wenn es hinten raus noch ein bisschen enger wurde tatsächlich, vor allem bei Spotify, glaube ich, auf beiden Plattformen habt ihr abgestimmt für euren Community-Namen und ihr seid ab sofort eine Hommage an den Tiger, Freunde der Sonne.
So.
Ach, schön.
So.
Das geht
doch. Haben wir das auch geklärt. Jungs, seid ihr zufrieden mit der Wahl?
Ja, also ich fand alle drei sowieso schon mal ganz cool. Persönlich war ich bei Spione, weil ich den Wortwitz einfach geil finde von Sport im Osten, unsere Spione. Aber Freunde der Sonne passt natürlich sehr gut, bin ich auch hochzufrieden mit.
Ich find's auch top, wunderbar.
Wunderbar. So, Freunde der Sonne. Diejenigen aus Dresden, die haben jetzt gleich wieder einen Downer, denn tatsächlich ist mir Mobbing aufgefallen im Internet. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Folgt ihr
was?
Zufällig?
Mobbing im Internet?
Mobbing im Internet? Was? Excuse me? Wir haben 2026. Dynamo Dresden wurde, habe ich mal so ein bisschen zusammen paraphrasiert in unserem Skript, nämlich gemobbt vom Bundesliga-Admin bei Instagram. Die haben einen Post gemacht, einen Spieltagspost zum Start der zweiten Fußball-Bundesliga und haben einfach komplett das Spiel von Dynamo Dresden in Nürnberg vergessen. Vorgreifend auf unseren Themenblock könnte man sagen, ja gut, hätte jetzt vielleicht nicht geschadet, das einfach zu vergessen. Und Dynamo Dresden hat dann auch einfach drunter kommentiert, fand ich witzig. Ist schon gut, wir fangen einfach dann nächste Woche an. Was sie ja, würden böse Zungen sagen, auch gemacht haben. Ja, also Saisonstart von Dresden wurde mal so ein bisschen verschoben.
Wobei das schon merkwürdig ist, ausgerechnet so ein Spiel zu vergessen, oder? Also wenn ich mir ein Spiel angucke in der zweiten Liga, das wirklich Bundesliga-Potenzial hat vom ganzen Drumherum, Stadion, Atmosphäre, Gästeblock und so weiter, dann das.
Und, also das ist überhaupt kein Vorwurf, das kann passieren natürlich, das sind ja auch alles fertige Templates, frage ich mich, ne? Also der Admin oder die Social-Mäuse da von der Bundesliga, die greifen ja eigentlich auf fertige Photoshop oder whatever Templates zu. Und dann muss es ja auffallen, warte mal, eigentlich sind es 9 Spiele und dann hast du jetzt nur 8 Lücken befüllt. Aber irgendwie, keine Ahnung, es ist durchgerutscht und natürlich war auch das Kommentarfeld sofort wieder Hoheitsgebiet des Freistaates Sachsen. Kannst du dir vorstellen, direkt wieder völlig
eskaliert. Ja, da musst du aufpassen. Ich habe das letzte Woche ja auch total mitbekommen, weil ich ja aus Versehen diesen irgendeinen Regionalbahn als Sachsenschleuder bezeichnet habe, die aber gar nicht die Sachsenschleuder ist.
RE50 hast du komplett, ja.
Vom Hohen Rat der Sachsenschleudernutzer habe ich ja da richtig einen um die Ohren bekommen. Also großen Respekt bitte vor allen Sachsen und deswegen, das wird nicht wieder vorkommen. Weder bei mir noch beim Bundesliga-Account-Admin, hoffe ich.
Da habt ihr Gregor richtig wehgetan und Küppi machen mit dem Thema Schmerzen auch weiter.
Aber sowas von schmerzhaft. Ich musste ehrlicherweise trotzdem lachen, als ich die Nachricht von Erik gelesen habe, auch wenn sie für die Person, um die es geht, alles andere als witzig war. Er hat sich nämlich gemeldet, Erik, mit Bezug auf unsere Geschichte von letzter Woche, dass der Torhüter vom SV Babelsberg von der Katze zu Hause, ich glaube, gebissen wurde und wo sich das Ganze dann entzündet hat. Und daraufhin meldete sich Erik und hat geschrieben, vor etlichen Jahren ereignete sich in der altehrwürdigen Mischwald-Arena des TSV 1903 Großkölzig ein ähnlicher Vorfall.
Oh, das ist was für Gregor wieder, ja.
Kurz, Respektsschweigesekunde für diesen wunderschönen Namen.
musst du sofort mitschreiben, kannst du in die Recherche gehen. Auf dem Weg zur Einwechslung wurde ein kölziger Spieler von einem Hund dermaßen in den Schritt gezwickt, schreibt er, gezwickt. Ich bin froh, dass es nur ein Zwicker war. Dass der Spieler noch vor seiner eigentlichen Einwechslung verletzt das Spielfeld verlassen und sich in der Kabine behandeln lassen musste. Das schmerzverzerrte Gesicht des leidtragenden Spielers hat sich in meine Synapsen wohl für immer eingebrannt. Besonders bemerkenswert, der vierbeinige Täter gehörte ausgerechnet dem Vater des Leidtragenden. Was ist das für eine Geschichte? Aber er hat gesagt, soweit er weiß, alles gut und er konnte seine Karriere fortsetzen.
Ja, ja. Es lebt sich gefährlich auf den Fußballplätzen der Republik, ja.
Aber 100%.
Jetzt wäre so eine typische Patrick-Fritsche-Brücke gewesen. Bei euch beiden auch schon mal gezwickt worden auf dem Fußballplatz?
In der Form nicht.
Nee, in der Form auf jeden Fall. Nee, auf keinen Fall.
Ich musste sofort an Friedel Rausch denken, der ja damals beim Revierderby von den Hunden gebissen wurde. Aber ganz so dramatisch scheint es ja dann doch nicht gewesen zu sein.
Ja, für sowas gibt es inzwischen die Kreisliga, das ist im großen Fußball. Na, wobei ab und zu hast du schon auch so Videos und Bilder, die so viral gehen, ne? Aus irgendwelchen so südamerikanischen Ligen, wo plötzlich dann so ein Golden Retriever oder so über den Platz speicht. Ja. Irgendwie. Also es gibt zumindest noch die theoretische Möglichkeit, wer häufig um sich gezwickt hat und um sich getreten hat, ich glaube, so ehrlich kann man das auch mal sagen an der Stelle, war Mike Franz, ja, Bundesliga, Zweitliga-Legende, unter anderem Hertha BSC und Karlsruhe, Fußball gespielt, auch in Teilzeit vor allem gepflügt, durch Rasen und Beine hinweg. Und er ist wieder da, beim SV Tapfer Leipzig aufgeschlagen, bei einem Testspiel da gegen Naunhof und ist sogar dann mit der Kapitänsbinde betraut worden, wurde mir lieberweise eine Instagram-Story nur zugeschickt von Tapfer Leipzig. Die haben das so ganz low-key verpackt, nicht mal groß irgendwo in Post gemacht, sondern nur in der Instagram-Story erwähnt. Und dann ging es abends noch zu einem zu einer Pizzeria nach Leipzig, um das Ganze zu feiern. Mike Franz, Karten sind nicht überliefert, weil Testspiel, ich würde mir wünschen, mindestens mal Meckergelb.
Das ist Pflicht.
Davon kannst du ausgehen.
Der
größte, aber bei Tapfer, der auf dem Tapferplatz, sorry?
Ne, sag.
Auf dem Tapferplatz in Leipzig, da kriegst du auch, also da pöbelt nicht nur Mike Franz, sag ich mal so. Da habe ich auch schon den einen oder anderen Zuschauer wunderschöne Sachen schreien hören. Also,
warst du nicht dort auch zum Pokal gegen Erzgebirge Aue oder so? Oder verwechsel ich das gerade?
Nee, die haben gegeneinander gespielt. Ich war aber bei einem anderen Verein da. Beim anderen Spiel da gegen einen Verein aus dem Erzgebirge. Und das bewog dann einen Zuschauer dazu, als ein Spieler der gegnerischen Mannschaft irgendwie sich beschwert hat beim Schiri, sagte der Heimzuschauer, mach einen Halt zu, du Schluchtenscheißer. deswegen weiß ich nicht, ob Mike Franz jetzt der Rüpeligste da war.
Nee, der kann sich ja erstmal Nachhilfe unterrichten. Stell dir mal vor, Mike Franz hat zur Tribüne gesagt, Leute, ein bisschen ruhiger bitte.
Ja, man kann sagen, mit Mike Franz, total
der sympathisch. Der größte Trash-Talker der Fußballgeschichte nach Paddy Fritsche.
Ja, oh, ich war als Torhüter so, in der D-Jugend war ich schon eklig, ey. Das kann ich ja, aber mach den Hals so, jetzt muss ich wieder kurz konzentrieren. Boah. Schwierig. Was ich dir sagen kann, Gregor, Thema Erzgebirge Aue, du wirst es leider nicht schaffen, in dieser Saison wieder nach Panitz-Borsdorf zu fahren wahrscheinlich und Sachsenpokal zu gucken. Zumindest nicht gegen Erzgebirge Aue, denn der ist jetzt losgegangen am Wochenende. Der Sachsenpokal, die anderen spielen teilweise schon in Sachsen-Anhalt und Thüringen zum Beispiel, der wird schon gezockt, hat uns unter anderem tolle Ergebnisse geliefert, wie ein 9:3 von der Spielvereinigung Siebleben in Thüringen gegen den SV Waldorf. Und Brandenburg und MacPom, die fangen erst später an. In Sachsen ging es eben jetzt am Wochenende los. Und Gregor Panitz-Borsdorf, und da möchte ich bitte mal deine taktische Analyse haben, ist ausgeschieden direkt im ersten Spiel jetzt. Das ist natürlich schon bodenlos, ne? Für deine Stadionpunkte ist es schon schlecht.
Das ist natürlich bodenlos, wobei ich war ja jetzt schon einmal in Panitz und ich freue mich natürlich auch jetzt die anderen oder irgendein anderes wunderschönes Stadionchen mal wieder zu erkunden, aber meine Gedanken gehen natürlich raus nach Panitz. Ich denke immer gerne zurück an diesen wunderschönen Tag, als das ganze Dorf auf den Beinen war und man gegen Aue das größte Spiel hatte in der jüngeren Geschichte des Vereins.
Vielleicht wäre der ASV Lok Zwickau, warst du da schon mal? Was für dich?
Nee, da war ich noch nicht.
Die haben sich durchgesetzt, das war so die erste kleinere Überraschung im Sachsenpokal, haben da als Landesklassist den Sachsenligist VfB Schöneck rausgeputzt mit 4-1 auch, also kommen wir direkt mal direkt mal souverän durchstarten. Das wünschen wir uns natürlich auch von den Frauen. Da ist es sogar der DFB-Pokal, der jetzt kommendes Wochenende beginnt. Und da haben wir auch eine große Beteiligung aus dem Osten mit dabei. Wir haben Hansa Rostock am Start, wir haben den Chemnitzer FC mit dabei. Wir haben natürlich einen riesen Traditionsverein mit Turbine Potsdam, der da im Ostduell unterwegs ist, gegen den FSV Babelsberg in diesem Fall. Wir haben den 1. FC Magdeburg am Start, FFV Erfurt auch mit dabei als reiner Frauenverein. Also da ist einiges geboten. Das heißt vor allem eins für uns, Küppi, wir brauchen Geschichten.
Wir brauchen Geschichten, absolut. Gerne nächste Woche vom DFB-Pokal der Frauen, der startet eine Woche später, dann ja auch der Bundesliga-Start bei den Frauen mit Union gegen Bayern. Und worauf Paddy natürlich anspielt, schickt uns eure Stories zu. Alles, was ihr habt, aus den Stadien, aus der Kreisliga, was auch immer, wenn euer Nachbar gerade mal wieder 8 Hütten gemacht hat im Derby gegen den Nachbarort, schickt uns am liebsten per Sprachnachricht, gerne auch per ganz normaler Nachricht bei Instagram oder in den Kommentaren bei Spotify, bei ARD Sounds, wo auch immer. Haut uns voll mit euren Kommentaren, mit euren Geschichten und wir bereiten sie dann gerne auf.
So ist es. Ja, wer wurde vom Hund gebissen? Wir nehmen alles. Und unter anderem auch Christopher hat uns eine Nachricht geschrieben, beziehungsweise einen Kommentar da gelassen, lieb verpackt mit einer Frage, der wir gerne nachkommen. Der hat gefragt nach letzter Woche: Mensch, ihr habt jetzt über die Oberliga gesprochen, über Nord und über Süd. Wie sieht's denn da eigentlich so mit Favoriten aus, Gregor? Und wir wollen mal in der Südstaffel anfangen, denn da haben wir ja auch letzte Woche schon drüber gesprochen. Da gab's ja direkt zu Beginn ein Spielchen. Ich habe einige Videos gesehen und Fotos und auch du hast, glaube ich, ein bisschen Input bekommen dazu. Da war direkt am ersten Spieltag was los zwischen Halberstadt und Wernigerode.
Genau, du spielst aufs Harz-Derby an und der liebe Karl hat mir eine süße Nachricht geschrieben und hat gesagt: Moin Gregor, oder sollte ich besser sagen Herr Rühl? Nein, das sollst du natürlich nicht, du darfst mich sehr gerne Gregor nennen. Aber er hat gesagt, ich bin erst 14 Jahre alt und weiß daher nicht so genau, wie ich das sagen soll, ohne unhöflich zu sein. Fand ich sehr lieb. Ich wollte dir nur sagen, dass ich gestern beim Harz-Derby in Halberstadt war, obwohl ich ursprünglich aus Bayern komme, familiär aber schon ein paar Mal in ostdeutschen Stadien unterwegs war und durch euren Podcast eine gewisse Liebe zum Ostfußball gefunden habe. Schön. So kommt es vor, dass am Samstag statt bayerischen Vereinen die Region Nordost geschaut wird. Vielleicht könnt ihr am Montag auch ein bisschen über das Harz-Derby erzählen. Und dazu hat er mir noch ganz viele Bilder und Videos geschickt aus dem Stadion. Halberstadt hat richtig Alarm gemacht, hatten ordentlich Leute in der Heimkurve, haben auch Pyro gezündet und wurden dann auch belohnt. Denn obwohl sie in der 45. Minute einen Platzverweis bekommen haben, haben sie...
Abseits der Kameras. Tätigkeit abseits der Kameras. Aber so wie der sich da gekrümmt hat, muss das ganz schön heavy gewesen sein.
Ja, und trotzdem hat das die Mannschaft offensichtlich beflügelt, denn man hat 3-1 gewonnen und da war wohl ordentlich Feuer drin in diesem Harz-Derby.
Nur dafür ist es auch da, also da geht's direkt los und das ist ja auch durchaus eine Truppe mit Halberstadt, wenn Christopher so die Frage stellt nach Favoriten, wo man durchaus sagen kann, ja, das ist jetzt eine Mannschaft, die ja auch schon eine gewisse Regionalliga-Historie hat und sicherlich in Anspruch hat, auch strukturell, Küppi, ne, sind da eigentlich Grundlagen geschaffen, um wieder hochzugehen, ist natürlich, und das ist wahrscheinlich der Hauptteil der Antwort, bei den zwei Absteigern vor allem auch noch aktuell so, ne, das sind Eilenburg und Meuselwitz, die, glaube ich, vor allem in Form vom ZFC Meuselwitz sofort auch wieder hoch wollen und entsprechend auch personell so aufgestellt sind.
Ja, für mich ist auch der ZFC der klare Favorit, auch wenn es genauso ist, wie du sagst, dass du da drumherum noch einige Mannschaften hast, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss. Dynamo 2, keine Ahnung, wozu die imstande sind. Ich habe sie ehrlich gesagt noch nicht gesehen in dieser Saison.
Kann ich sagen, hat mir
schwer einzuschätzen.
Hat mir jemand aus dem Team geschrieben, dass wir da unbedingt draufschauen sollen. Die haben jetzt 1-0 gewonnen. Das kleine Derby gegen den SC Freital direkt mit 1-0 war auch ein wildes Spektakel. Also es gab auch 2 rote Karten. Es gab verletzte Spieler. Niklas Kreuzer immer noch mittendrin, der ja bei Dynamo Dresden da so eine Mischrolle hat aus, in Anführungszeichen, normalem Job. Und dann halt in der zweiten immer noch so ein bisschen, also ein bisschen ist gut. Mitkick, der spielt eine tragende Rolle. Also der spielt auch ganz klar Stammelf da in der zweiten Männermannschaft von Dynamo Dresden. Also das sind auch zwei Vereine, zwei Vertretungen weißt du nie, ne? Und ja, Freital ist eigentlich auch mit der Kohle, die da zu sein scheint, von außen zumindest, auch mal nennbar, ja.
Ja, und dann hast du natürlich noch große Namen wie Plauen und Auerbach, also die dann nächste Woche auch direkt gegeneinander spielen, glaube ich, am zweiten Spieltag. Ne? Kommenden Sonntag haben wir Auerbach gegen Plauen.
Sven Köhler, gefällt das?
Sven Köhler ist jetzt schon angespannt vor seiner Rückkehr nach Auerbach mit dem VfC Plauen, also da wird es ordentlich scheppern, glaube ich. Ja, von daher ist das wirklich mal eine Oberliga, das kann man sagen, die ist ja sonst oft so ein bisschen unterm Radar gelaufen, aber diesmal sind da wirklich viele Namen mit dabei, die man auf dem Schirm haben muss und wir werden da vielleicht nicht wöchentlich, aber doch alle paar Wochen Spiele haben, die einfach es wert sind, mal drauf zu gucken.
Dresden also gewonnen, Halberstadt 3 Punkte geholt, der VfL Halle 96 auch 3 Punkte geholt, zumindest auf dem Platz, daneben gibt es ein bisschen Gesprächsstoff.
Ja, man muss natürlich auch abseits des Platzes immer mal wieder das Auge ganz genau da drauf richten. Und zwar hat der VfR Halle 96 ohne die Unterstützung seiner aktivsten Fangruppe den Heimsieg eingefahren. Die haben nämlich nach Anpfiff alle das Stadion verlassen und das ist wegen einer Neuverpflichtung, die der VfR Halle 96 diese Saison getätigt hat. Und zwar geht es da um den Torwart Franz Lohse, der auch schon bei Einheit Wernigerode war, der kommt aus der Jugend vom HFC und der sei wohl in der Vergangenheit immer mal wieder durch rechtsextremes Verhalten und durch bestimmte Posts auf seinen Social-Kanälen aufgefallen. Der hat sein Profil auf privat gestellt mittlerweile. Ich konnte das alles nicht so ganz, ganz tief recherchieren, aber die Fanszene vom VfL hat das wohl gemacht, hat da auch ein paar Belege und hat das an den Verein herangetragen, der sich dazu aber nicht so wirklich geäußert hat, nicht so richtig auf eine Diskussion eingelassen hat. Und das hat die Fanszene dazu bewogen, dass sie gesagt haben, der VfR ist blau-rot und nicht braun. Wenn wir so einen Spieler in unseren Reihen haben, dann möchten wir das nicht mehr unterstützen, möchten wir die Mannschaft nicht mehr unterstützen, obwohl uns das sehr leid tut. Und da würde ich dann auch mal sagen, obwohl wir nur in der Oberliga sind, würde ich mir trotzdem von den Vereinen wünschen, dass da gewisse demokratische Werte auf jeden Fall gelebt werden und man da zumindest mal in die Diskussion geht, wenn eine Fanszene das an einen heranträgt und ja, vielleicht passiert da ja noch was, aber die bleiben jetzt erstmal den Spielen fern, bis es da keine Änderung gibt.
Und haben mit dauerhaftem Boykott gedroht, ne?
So ist es, ja.
Also kann tatsächlich eine Sache werden, die den VfL da über Wochen beschäftigt. Müssen wir im Auge behalten, weil das ja, glaube ich, auch eine Neuverpflichtung war, die sportlich mit
absolut
großen Ambitionen verknüpft war für die Vereinsführung. Ne? Also schon ein Konflikt, der den Verein beschäftigen wird.
Ja, ist halt bitter, wenn offensichtlich dann so die sportliche Ambition irgendwie ein bisschen höher steht als bestimmte Werte. Wir werden das auf alle Fälle verfolgen.
Das können wir jetzt so nicht beurteilen, weil wir jetzt nicht wissen, wie der eventuelle Kenntnisstand von der Geschäftsführung, Vereinsführung vorher war dazu. Ne? Aber es ist natürlich ein hochbrisantes Thema, das auf alle Fälle. Also auch neben dem Sportlichen, was wir da haben in der NOV Oberliga Süd in dem Fall. Wir versuchen da auch sportlich immer wieder drauf zu gucken und werden das alles entsprechend beobachten. In der Nord, um es abzubinden, da hast du ja mit Rostock 2 auch eine Zweitvertretung, wie eben mit Dynamo Dresden in der Süd, wo du auch nie weißt, okay, zu was sind die imstande. Du hast mit Lichtenberg 47 eine Truppe, die zumindest in den letzten Jahren immer so obendran gekratzt hat, so, also am oberen Tabellendrittel oder eben Teil dieses Drittels war es. Auch da, Küppi, hast du mit Hertha 03 Zehlendorf einen Absteiger, wo Strukturen einfach schon da sind für die Regionalliga, die, glaube ich, auch Ambitionen haben, direkt wieder hoch zu wollen, sicherlich.
Ja, auf jeden Fall. Hast du ja sogar mehrere, muss man sagen, in der Nordstaffel. Also TB ist noch mit dabei, Rostock 2 hast du schon angesprochen, hat Regionalliga-Vergangenheit, der BRK, Rathenow, Neustrelitz. Und für viele, die sich da mit dieser Liga näher beschäftigt haben, gehört auch Mahlsdorf zum engeren Kreis der Top-Favoriten. Die haben jetzt zum Auftakt erstmal 2-0 verloren gegen den SV Siden-Bollentin, die damit Tabellenführer sind. Ja, auch das muss man sich jetzt mal angucken, wie sich das im Laufe der nächsten Wochen da entwickelt in dieser Liga. Aber auch da haben wir viele Teams, die, wie gesagt, mit Regionalliga-Vergangenheit mit Sicherheit den Anspruch haben, schnell wieder genau dorthin zurückzukehren.
Lass mich noch kurz eine Nachricht einschieben, die ich bekommen habe zu Siden-Bollentin. Und zwar hat mir der Peter geschrieben, hat gesagt, moin aus Rostock. Wir hatten irgendwann mal, glaube ich, danach gefragt, ob jemand aus der Community mal mit einem bekannten Spieler zusammengespielt hat. Darauf hat er sich bezogen. Ja. Und er sagt, ich habe die letzten beiden Jahre in der Landesklasse bei der HSG Uni Greifswald mit dem Rekord-Drittligaspieler, Na, wer ist es? Robert Müller zusammengespielt, nachdem Robert er beim Greifswalder FC aufgehört hat. Ja, über 340 Spiele, glaube ich, für Hansa und Unterhaching etc. Mega cooler Typ. Nach einer feuchtfröhlichen Mannschaftsfahrt Richtung Stettin sind wir echt gute Freunde geworden und haben zusammen die Stürmer der Gegner zur Verzweiflung gebracht. Jetzt ist er übrigens Co-Trainer in der Oberliga bei Sieden Bollentin, was er als Riesenprojekt sieht. Ja, und damit schließt sich der Kreis, Freunde. Kleiner Ausblick nochmal zum Freitag in der Oberliga Nord. Da gab es nämlich Kreidealarm, eine etwas kuriose Meldung. Das Auftaktspiel hatte ja Tennis Borussia Berlin gegen Lok Stendal und das musste fast abgesagt werden, weil der Platz schon abgekreidet war für den nächsten Tag. Und zwar sollte da ein Footballspiel stattfinden. Und da ist ja immer sehr, sehr viel draufgemalt, wenn ihr euch das mal kurz in den Kopf ruft. Und das haben die Schiris so ein bisschen moniert und haben gesagt, na, wenn das hier so aussieht, da kann das Spiel hier nicht stattfinden. Gab dann eine Stunde Verspätung, die Kreidelinien wurden nachgezogen und das Spiel konnte trotzdem stattfinden. Geendet ist es
2-2. Und das Geile ist, ihr merkt es jetzt schon, Jungs, ey, die Basis, die ballert schon wieder komplett aus allen Rohren, ey. Die liefert schon wieder Geschichten. Hört nicht auf damit. Macht einfach weiter und das schreie ich auch Gregor entgegen mit folgendem.
Was? Wie heißt ihr?
Ja, Freunde, da muss ich jetzt auch noch mal ein kleines bisschen ausholen, aber ich finde, es ist eine schöne Story. Und zwar, ich habe es euch ja schon gesagt, ich war am Freitag hier in Hamburg beim Fußball. Der HEBC hat gespielt gegen Altona, Landespokal Hamburg. Ihr fragt euch, was hat das mit dem Ostfußball zu tun? So. Irgendwann während des Spiels schreibt mir so ein Typ bei Instagram und sagt, ey Gregor, lass mal kurz quatschen nach dem Spiel. Ich spiele hier bei HBC, aber ich komme aus Chemnitz. Ich bin erst seit kurzer Zeit in Hamburg. Ich so, alles klar, klingt irgendwie spannend. Dann kam Olli, besagter Typ, der meinte, ich bin vor 2 Monaten nach Hamburg gezogen und ich habe früher bei Fortuna Chemnitz gespielt. Jetzt bin ich aber hier, spiele jetzt beim HBC. Aber ich fahre immer noch gern in die Heimat, weil da hat sich eine Jungstruppe von ihm zusammengefunden, hat eine neue Mannschaft aufgemacht beim Post-SV Chemnitz. Das sind Kumpels von ihm und pfiffig wie er ist, hat er sich natürlich eine Gastspielgenehmigung gesucht und fährt da ab und zu am Wochenende runter. Hat also am Wochenende das Freundschaftsspiel gegen den SV Barkas Frankenberg mit bestritten, das mein persönlicher Lieblingsvereinsname ist jetzt diese Woche, von den Barkas-Werken früher. Die haben 5-1 gewonnen, da hat er mir Bilder geschickt von der Kabine, richtig geile Kreisliga-Kabine, da wurde danach ein paar Bierchen getrunken und die Stutzen flogen durch die Luft. Fand ich eine wunderschöne Nummer und das Schöne ist jetzt, Olli spielt am Wochenende also Freundschaftsspiele in der Kreisliga Chemnitz und bald läuft er aber auf gegen Bellingham, Schlotterbeck, Kobel und Co., denn wer jetzt aufgepasst hat, der HBC ist der DFB-Pokalgegner vom BVB in ein paar Wochen. Das heißt, Olli saß am letzten Wochenende und hat sich ein paar Hopfen-Torpedos in der Kabine reingezogen und bald spielt er vor 50.000 Leuten im Volksparkstadion. Und das fand ich eine fantastische Geschichte. Post-SV Chemnitz, SV Barkas Frankenberg, die Vereinsnamen der Woche und wunderschöne Geschichten aus Hamburg, die was mit dem Ostfußball zu tun haben.
Olli, bitte, 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 ja, hol dir nicht irgendein so Muskelfaserriss beim Freundschaftsspiel in Chemnitz. Das wäre wirklich schade den Auftritt im Volkspark gegen den BVB.
Und wir brauchen aber jetzt komplett einen Erfahrungsbericht, ne? Nach diesem DFB-Pokalspiel. Also
Alles schon eingetütet,
alles schon ausgediert. Erfahrungsbericht, Gregor, dafür bist du unser Mann, weil du einfach mit Abstand am wenigsten arbeitest, die meiste Zeit hast, um zum Fußball zu gehen. Du warst beim Thüringen-Derby am Sonntag, unter anderem nach Hamburg und nach, hast du nicht gesehen, nach Magdeburg, warst dann ohne Burg, Jena. Nehmen uns mal mit.
Ich bin am Samstag schon dann über Halle aus Magdeburg nach Jena gefahren und das war es ein bisschen wie Urlaub, weil das ist eigentlich die schönste Zugstrecke Mitteldeutschlands. Man fährt ja durch die Toskana, Südsachsen-Anhalts da, durch das Saale-Unstrut-Weingebiet. Es ist wunderschön. Kam in Jena an, habe mich mit dem Kumpel getroffen, Jena-Bier getrunken, Schellenbraten gegessen. Es war einfach wunderschön. Und am nächsten Morgen habe ich mir dann einen Kaffee geholt, mich schön dahingesetzt ans Plätzchen und mir angeschaut, wie die Südkurve Jena sich zusammensammelt, denn es gab ja einen Derby-Marsch, aber die Südkurve ist ja nicht reingegangen, hat das Spiel ja boykottiert. Wie wir wissen, in Jena immer wieder hin und her mit Stadt und Verein und Fanszene. Jetzt gab es unter der Woche dann die Meldung, dass die Erfurter mit voller Kapelle anrücken dürfen zum Derby, aber die Stadt behält sich eben vor, bei Risikospielen Kapazitätseinschränkungen zu machen, auch in der Heimkurve, weswegen der Südkurve Jena nur 800 Karten zugestanden wurden, und das hat die Südkurve zum Anlass genommen, um wieder zu protestieren unter dem Motto, wir sind wütend, sind sie dann zum Stadion gezogen, aber eben nicht reingegangen. War auch irgendwie noch ein bisschen unklar, gab letzte Woche Freitag noch einen Antrag, den hat die Stadt aber nicht mehr bearbeitet, und deswegen, ja, haben sie protestiert. War dann, ist dann ein bisschen schade irgendwie, so ein Derby sehen glaube ich auch nicht alle so, gibt auch viele Fans, die sagen, ey, das ist das wichtigste Spiel des Jahres, kommt da doch bitte und supportet, aber gut, so ist es eben. War trotzdem ordentlich was los, waren über 12.000 Leute da, die Erfurter haben da auch richtig Alarm gemacht, witzigerweise haben sich die Ultras von Jena dann in so eine kleine Ecke gestellt zwischen Nord- und Westkurve, da kann man nämlich ins Stadion reingucken, und haben da irgendwie für 20 Minuten dann sogar ein bisschen Pyro gezündet, Fahnen geschwenkt und ein paar Gesänge abgeliefert.
Und sind dann weitergezogen oder wie war das dann?
Ja, die sind immer mal wieder weg, kamen immer mal wieder dahin. Ja, also man hat gemerkt, haben auf jeden Fall versucht, ein bisschen was vom Spiel mitzubekommen.
Aber ganz ehrlich, also wie findet ihr das? Ich verstehe es einfach nicht. Also entweder ich bleib weg, dann ist das die Message, die ich nach außen gebe, und meine Form des Protestes gegen was auch immer für Regularien und für Einschränkungen. Oder ich bin halt da und mache meine Spruchbänder und meine von mir aus Pyroaktion, Choreoaktion im Stadion. So finde ich es irgendwie extrem halbgeweigt und so unentschieden. Und ich kann es persönlich überhaupt nicht nachvollziehen, weil so wirkt es, bei allem Respekt, genau so, wie es immer kritisiert wird oder wie es aus einigen Stimmen und aus jener Ecken kritisiert wird, extrem selbstdarstellerisch und wirklich dann nur noch so dem Selbstzweck dienend, so Kunst der Kunst wegen. Weil ja, entweder bleibe ich, aber sich da an so einen Zaun zu stellen außerhalb des Stadions, das habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt.
Naja, ich glaube, es geht so ein bisschen, also die Leute interessieren sich ja trotzdem für das Spiel so, und es geht so ein bisschen um die Macht der Bilder vor allem. Also es hing ja ein riesen Banner mit dieser Aufschrift, kein Derby unter diesen Bedingungen, hing ja in der Südkurve. Daneben hast du eben direkt die volle Erfurter Kurve, und ich glaube, da geht es dann einfach ein bisschen darum, einfach so ein symbolisches Zeichen zu setzen. Ich glaube, man kann sehr lange darüber diskutieren, ob das vielleicht auch alles jetzt ein bisschen Selbstzweck ist, wie man sich da ganz schön doll verrannt hat, aber es ist eben...
Das ist, glaube ich, der Punkt. Dass man sich da in eine Situation hineinmanövriert hat, die für alle Seiten nur noch katastrophal ist. Ja. Also das Ganze ging los ja vor vielen, vielen Jahren mit Südkurve bleibt. Dann hat man das im Grunde nicht geschafft, weil die Stadt gebaut hat mit der eigentlichen Heimkurve auf der Nordseite. Die Fans haben aber gesagt, wir bleiben trotzdem im Süden. Jetzt haben wir diese Situation hinterm Tor mit dem halben Block oder mit der halben Kurve als Heimkurve, mit der anderen halben Kurve als Gästeblock, also sowieso schon mal grundlegend eine Situation, die nicht zufriedenstellend ist. Und vor dem Hintergrund dieses immerwährenden und fortwährenden Konflikts mit der Stadt kommst du, glaube ich, aus der Sache nicht raus, wenn nicht alle eine Nummer runterschalten oder einen Gang runterschalten. Also es ist natürlich, da habe ich dann Verständnis für die aktiven Fans vom FC Carl Zeiss Jena, auch die größtmögliche Demütigung, wenn der große Rivale aus Erfurt mit der vollen Kapelle nahezu anrücken darf und du selbst hast in deiner eigenen Heimkurve ungefähr die Hälfte der Leute, die im Gästeblock stehen. Dass das schwerfällt zu akzeptieren, das verstehe ich. Ich verstehe aber auch jeden, der sagt, Leute, es geht hier um den FC Carl Zeiss Jena, wir wollen aufsteigen, das ist das Derby, worüber reden wir hier eigentlich gerade? Und aus dieser Situation rauszukommen, ist, glaube ich, extrem schwierig. Ich stelle auch keine Anzeichen fest, dass da eine der beiden Parteien, weder aktive Fanszene Horda, noch die Stadt im Moment bereit ist, einen Schritt zurückzugehen, beziehungsweise einen Schritt auf die andere Seite zuzugehen. Also das ist extrem schwierig. Und das große Dilemma, finde ich, an dieser ganzen Geschichte ist, dass die Partei, um die es eigentlich gehen sollte, nämlich der FC Carl Zeiss, dazwischen steht und sich denkt, ey, was passiert hier eigentlich gerade? Wir spielen ein Derby gegen Rot-Weiß Erfurt und haben keine aktive Fanszene in unserer eigentlichen Heimkurve. Was soll das? Also den Vorwurf müssen sich auch die Ultras gefallen lassen. Um den Verein geht es schon längst nicht mehr. Es geht nur um eigene Ideale und Prinzipien. Und auf der anderen Seite geht es im Machtkampf mit der Stadt darum, dass beide Parteien irgendwie die Oberhand behalten wollen. Und dann entsteht sowas daraus, dass du ein Heimderby gegen Rot-Weiß Erfurt spielst, ohne aktive Fanszene im Stadion. Schwer erträglich. Ich kann jeden verstehen, der sagt, ich habe da 0,0 Verständnis für. Ich kann auf der anderen Seite die aktive Fanszene zumindest insoweit verstehen, dass sie sagt, wenn RVT mit 1500 Leuten nahezu anreisen darf, dann können wir nicht mit 800 in unserer Heimkurve stehen. Und das sehen ja, das muss man sagen, die Erfurter auch so. Die haben mit exakt diesem Spruch demonstriert und den Fanmarsch gemacht und ihn dann auch im Gästeblock aufgehängt. Kein Derby unter diesen Bedingungen.
Gab auch Zuspruch aus anderen Kurven. Also die Zwickauer haben sich da auch solidarisiert. Es ist auf jeden Fall ein Riesenthema, was ja, um jetzt vielleicht mal wieder die Kurve zu spannen, dann zum Spiel und zu gestern, trotzdem schön ist, dass die ganze Nordkurve komplett voll war, das Stadion schon auch sehr laut war, viel Stimmung gemacht hat. Also man hat dann spätestens in der zweiten Halbzeit wirklich auch ein hitziges Derby gesehen, was richtig Spaß gemacht hat, auch dann zuzugucken. Also es gab da auch immer mal wieder ordentlich Gesänge. Die hatten auch eine Trommel da in der Nordkurve. Also es war echt ganz cool und Spiel hat echt Bock gemacht, bis irgendwie so bis zu diesem unglücklichen Zusammenprall zwischen Ischele und Lorenz Otto, dem Keeper von Rot-Weiß Erfurt. Das war so ein kurzer, so ein bisschen Schockmoment. Jetzt haben wir zum Glück, hat Lorenz Otto bei Instagram geschrieben, dass es ihm soweit erstmal ganz gut geht. Ich unterstelle Ischele da auch wirklich keine Absicht. Er hat ja zwar noch
Geld gesehen, kann sich nicht auflösen. Also ich habe auch Kommentare gelesen, die von einer klaren roten Karte gesprochen haben. Ey, da ist bei allem Respekt so viel Fanbrille mit dabei. Wo soll er hin? Und die allermeisten Kommentare haben das auch so wahrgenommen, dass das einfach ein branchenüblicher Zusammenprall ist. Leider, der in dem Fall halt einfach dafür sorgt, dass einer Knockout geht, was wir jetzt einfach so abfrühstücken können, weil wir eben wissen, es geht ihm, er hat es ja selbst gesagt, du hast es gesagt, den Umständen entsprechend gut.
Ja, also wenn man über Rot diskutiert, dann wegen des Einsteigens mit dem Fuß. Er hat ja, glaube ich, die Sohle schon relativ weit offen, aber der eigentliche Zusammenprall, um den es dann geht.
Mit der Hüfte und mit dem Po oder so irgendwie.
Da kann er wirklich gar nichts für.
Ja, was dann schön war, der Nachfolger, der dann eingewechselt wurde, Jaden Rodnick, so ein 20-jähriger junger Typ, der hatte dann noch so ein, zwei schöne Paraden, dann vor allem kurz vor Schluss gegen Elias Löder da nochmal gut einen rausgekratzt. Das fand ich dann schön fürs Spiel. Insgesamt geht das, glaube ich, so in Ordnung. Der FCC vor allem in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit richtig Gas gegeben, richtig da gewesen, irgendwie die Erfurter richtig genervt, die dann aber zu gewohnter Stärke zurückgefunden haben. Inata Gonda einfach macht richtig Spaß, dem zuzugucken. Der wuselt da über den Platz, die Ballannahmen, die Abschlüsse. Das macht richtig Spaß und er hat es ja dann auch gezeigt mit seinem Tor. Und du weißt ja auch immer bei so einem Spiel, spätestens wenn die Ordner bei Ecken von den gegnerischen Spielern die Schirme aufspannen, dann weißt du, es ist richtig Feuer drin. Und so war es ja dann auch vor dem Tor, also da war so auf den Rängen und so, da war echt richtig was los. Witzig auch, einmal war, sag ich, Ikene saß irgendwie auf dem Boden, auch so relativ nah an der Tribüne, da kamen auch so ein paar mehr Wurfgeschosse und er nahm dann einfach so einen Becher und hat einen Schluck draus getrunken.
Der Klassiker.
Fand ich auch ganz schön. Also war echt ein geiles Thüringen-Derby, trotz leerer Südkurve. Und die Erfurter haben natürlich da ihren historischen Sieg seit 15 Jahren in der Liga, glaube ich, haben sie da nicht gewonnen. Haben sie ordentlich gefeiert und war ein wunderschöner Sonntag. Ich soll euch sagen, der Trikotverkauf von unserem als ach so hässlich gefunden
läuft bombastisch.
Trikot läuft wirklich bombastisch. Ja, also ich habe die Leute getroffen vom FCC, die meinten, nö, also in ein paar Größen haben wir da jetzt auch schon gar nichts mehr da.
Ja, weil der jeder selbst 10 Stück bestellt für die Family vielleicht, damit die Quote ein bisschen hochgeht jetzt.
Fair enough. Von Erfurter Seite habe ich auf den Sack bekommen wegen unserer Tipps, weil wir keiner von uns auf den Sieg für den RWE getippt hat. Und
habe ich auch sofort Nachrichten bekommen, also können wir uns wieder schön was anhören, wie letztes Jahr auch schon.
Aber das, wenn wir das nächste Mal jetzt tippen wir alle auf RWE beim nächsten Derby und ihr wisst, wie das läuft, dann das ist...
Ja, wir haben es ja in der Hand.
Wir haben es in der Hand, genau.
Und als letztes noch, ich bin ja großer Ostfußballglas-Sammler, das wisst ihr ja. Also diese schönen historischen Gläser, ihr kennt's, ich habe die alle hier im Schrank stehen, hier stehen ja auch so ein paar. Und dann kam da der Kollege vom FCC, vom Social Media, mit dem hatte ich immer mal hin und her geschrieben, der meinte, wenn du mal hier bist, da habe ich noch was für dich. Und der drückte mir dann irgendwann ein Gläschen in die Hand mit den FDGB-Pokalsiegen vom FC Karlsruhe Jena. Da habe ich mich so gefreut. Das habe ich bekommen und fand ich sehr schön. Also war ein toller Ausflug nach Jena. Schöne Stadt, wahnsinnig liebe Menschen. Ich mag es da sehr gerne. Da war es auch gar nicht so schlimm, dass meine Rückreise gestern 6 Stunden gedauert hat.
Ach, ja. 6 nur, na dann.
6 nur, ist ja auch okay.
Aber sag mal ganz kurz, Carl Zeiss sportlich, also Nils Butzen hat das ja ganz gut analysiert. Er sagt, wir sind eigentlich immer gut im Spiel. Das war am ersten Spieltag gegen Zwickau auch schon so. Aber wir kriegen es nicht auf die Platte über 90 Minuten. Und jetzt hat der FC Carl Zeiss, der ja als einer der absoluten Mitfavoriten gestartet ist, nach 4 Spieltagen 2 Heimniederlagen kassiert, 2-mal nach 1-0 Führung. Das, finde ich, macht schon ein bisschen Sorge, zumal sie das Spiel in Babelsberg ja auch erst in der 6. Minute der Nachspielzeit gewonnen haben. Also da müssen sie schon schnellstmöglich an sich arbeiten, weil sonst kann das auch mal ganz schnell einen Rückstand in der Tabelle bedeuten, der dann ganz schwer wird aufzuholen.
Ja, zumal sie ja, also ich finde, die haben super, super Einzelakteure, also Liesegang hinten drin, was der auch gestern da wieder gehalten hat teilweise. Ja. Dann finde ich Redemann einen super stabilen Aufbauspieler hinten drin. Lengfort, Löder sind irgendwie Offensivfaktoren. Aber ja, es ist so ein bisschen die Frage, was dann so dieses Quäntchen ist, damit du eben konstant dir über das ganze Spiel Chancen erarbeitest oder nicht eben erst darauf hoffen musst, dass du so einen Lucky Punch hast da wie gegen Babelsberg. Ist so ein bisschen die Frage. Ich glaube aber, der Kader hat auf jeden Fall total das Potenzial. Und man hat es da zumindest in der ersten Halbzeit dann auch echt über Strecken gesehen. Ich bin mal gespannt, weil ich glaube, sie haben schon auf jeden Fall den Anspruch, da ganz oben mitzuspielen.
Ja, 100%. Und RWE finde ich tatsächlich beeindruckend. Also du hast Gonda schon angesprochen, ne? Letzte Saison, wir haben es thematisiert, lange verletzt. Jetzt geht der da voran. Asibay Mensah fand ich richtig stark. Der hat ja geil gewirbelt da über die Seite. Der hat ja auch viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt in der Vorsaison. Also das ist schon eine Mannschaft, da musst du sagen, ja, die hat das Potenzial und ja auch die Emotion. Also wenn ich mir den Ekene da angucke nach dem gewonnenen Zweikampf, wie der da komplett ausrastet, Brust an Brust mit seinem Kollegen. Also da steckt schon eine Menge Power dahinter.
Das wollte ich jetzt auch gerade noch sagen, das war schön zu sehen gestern. Da war bei den Erfurtern auf jeden Fall so ein bisschen mehr Derby, ja. Emotion, Motivation da, weil die haben ganz oft auch, als sie noch zurücklagen und dann auch beim 1-1 nach diversen Szenen sich gegenseitig abgeklatscht und wie du schon sagst, so auf die Brust gehauen und so. Also das habe ich auf jener Seite nicht so wirklich gesehen. Das war beim RWE schon, die waren sehr, sehr, auch die Bank war sehr emotional und so, also die waren schon alle richtig angezündet.
Mit Derby-Sieg an die Tabellenspitze.
Ja.
So ist es.
So weitermachen und mal schauen, was rauskommt. Wir werden fleißig gegen RWE tippen. Das war jetzt der Wunsch, der an uns herangetragen ist.
Ausdrücklich
aus Erfurt, dass wir einfach immer weiter jetzt gegen Rot-Weiß Erfurt tippen. Wir geben uns allerbeste Mühe. Ihr merkt es, Freude der Sonne, um das erste Mal unseren Community-Namen zu bemühen.
Gänsehaut.
Liebe Familie, liebe Gemeinde. Goosebumps.
Das ist mir ein innerer Sonnenaufgang.
Ein innerer Sonnenaufgang. Liebe Gemeinde, liebes Plenum. Bewegt den Fußball-Osten und für alles, was den Fußball-Osten bewegt, sind wir verantwortlich und es gibt natürlich noch andere Themen außerhalb des Sports, die dann auch bei ARD Sound zum Beispiel behandelt werden im Wahlkreis Ost, das ist auch ein Podcast und der schaut so ein bisschen drauf, was den Osten speziell auch politisch bewegt und vor allem eben auch die Menschen, die hier bei uns leben, warum ticken wir so, wie wir ticken, warum wählen wir vielleicht auch so, wie wir wählen, was bedeutet das, was in der Hauptstadt in Berlin so entschieden wird, für uns, die da wohnen, irgendwo zwischen Rügen und dem Erzgebirge. Das ist ein Podcast, der quasi politische und gesellschaftliche Ereignisse erklären möchte, erklärt, einordnet, auch die Debatten, die geführt werden, sowohl in Berlin als auch in den einzelnen Landeshauptstädten, in den politischen Plänen, Plenumse, egal, irgendein Plural wird schon richtig sein.
Richtig.
Und es geht dann eben darum, mit Experten aus Politik, aus Kultur, aus Wirtschaft, Gesellschaft Zusammenhänge klar zu machen und neue Perspektiven vielleicht auch mal darzustellen. Und vor allem auch diese ganze Nachrichtenflut, die uns ja auch fußballerisch schon erschlägt, die natürlich weltweit noch viel größer ist, irgendwie zu ordnen, zu strukturieren und so aufzubauen, dass wir es auch alle ein bisschen checken, was hier eigentlich noch so abläuft. Gibt's alle 14 Tage neu, immer am Freitag dann zu hören in ARD Sounds, Wahlkreis Ost, gerne mal vorbeischnackeln. Und wer da gut gelaunt rausgeht aus so einer Folge, der ist dann vielleicht auch soweit emotional in der Lage, sich mit Fußball wieder zu beschäftigen. Zumindest, wenn wir ja mal auf die Elbstädter schauen. Da haben wir 2 unter dem
Hashtag. Da musst du aber wirklich emotional gefestigt sein.
Da musst du aber komplett
richtig schön viel Scheiße durchgeflossen durch die Elbe dieses
Wochenende. Aber richtig, aber wirklich so, aber komplett einmal durch. Lass uns unser, und vielleicht unter der Überschrift Auftakt, Fragezeichen, vermasselt, Ausrufezeichen, in Magdeburg anfangen. Wow, das ist mein Beitrag gewesen. Gregor, du warst auch wieder da. Das Einzige, was da halbwegs stabil gehalten hat in der Magdeburger Hintermannschaft, waren die Kabelbinder vom Ordner, der das Toner zusammengebastelt hat. Sonst war es wenig.
Erkennt ihr diese Verzweiflungsstimmung, wenn man so verzweifelt ist, dass man so lacht und den Kopf schüttelt?
Ja.
Also, es war wirklich Wahnsinn, weil da war...
Also 1-6, wir sagen es mal am Anfang, weil 1-6 hat Magdeburg verloren, für alle, die einen Fußball-Podcast bis hierhin hören und es trotzdem noch nicht irgendwo gelesen oder gesehen haben. Magdeburg verliert den Auftakt mit 1-6 gegen Braunschweig. So, Gregor, jetzt darfst du losrühlen.
Halbzeitpause 0-4.
Jetzt darfst du losrühlen.
Nach 25 Minuten 0-3. Also man kann eigentlich dieser Gegensatz zwischen Formspiel und ersten 25 Minuten, der hätte nicht krasser sein können. Also ich kam da rein in dieses Stadion, wirklich eine halbe Stunde vor Anpfiff, haben die sich da eingepeitscht und ein Fußballclub Magdeburg gesungen. Das war so laut. Da hatten alle richtig, richtig Bock. Das hast du so gemerkt, irgendwie nach dieser WM im Sommer und der langen Pause und irgendwelchen Testspielen. Auf einmal geht das wieder los und das knistert da in diesem Stadion. Alle haben so Bock und dann kommen da diese ersten 25 Minuten. Gab ja auch noch eine riesen Choreo, die top aussah und so. Und dann geht das da los und es fällt im Prinzip dreimal dasselbe Tor und nach 25 Minuten liegst du 0-3 hinten und da war so eine ratlose Stimmung auf diesen Tribünen da, wo ich ein bisschen ab und zu immer mal die Plätze gewechselt, um mich da auch ein bisschen umzuhören. Und es waren alle wirklich so dieses besagte Lachen und Kopfschütteln. Das war wirklich krass. Irgend so ein Typ meinte irgendwann neben mir, na, ich wollte mich eigentlich nicht mehr aufregen, aber die lassen mir ja keine andere Möglichkeit.
Das ist doch dieselbe Scheiße wie letzte Saison.
Das war wirklich Wahnsinn. Der Typ meinte übrigens auch nach dem Spiel, hat er eigentlich das einzige Richtige gesagt, was man jetzt machen kann. Jetzt müssen wir nur auch die Tabelle auf den Kopf stellen, dann jetzt.
Eieiei.
Es war echt krass. Also die haben sich alle wirklich mit fragenden Blicken angeschaut. Vielleicht kann man ein bisschen in die Analyse reingehen. Ich habe es gerade schon gesagt. Im Prinzip sind die ersten drei Tore sind nach dem gleichen Prinzip entstanden. Irgendwie ein Ballverlust im Mittelfeld und dann ein schneller Pass aus der Höhe Mittellinie in die Spitze und die Abwehr, die neue Abwehr ja aus Jäckel und dem McNulty sah dreimal wirklich sehr, sehr schlecht aus. Ich weiß nicht, was die ja im Sommer gemacht haben. Offensichtlich hat der Plan, die aber neu so zu formieren, nicht so richtig funktioniert, denn die waren entweder zu langsam oder komplette Stellungsfehler. Auf jeden Fall dreimal völlig überrannt. Braunschweig auch in all das, was ich gerade so über Erfurt so ein bisschen gesagt habe. Die Braunschweiger waren alle so dieses Stückchen wacher und so mit einer bisschen breiteren Brust und irgendwie
immer schneller den einen Ticken, den einen Schritt.
Ja, diesen berühmten einen Schritt. Und dann nach dieser roten Karte für Bockhorn, die es dann eben noch gab für den FCM, dann war im Prinzip die Messe eigentlich gelesen. Also ich hätte dem Braunschweiger auch zugetraut, dass sie bei 11 gegen 11 da 6 oder 7 oder 8-1 gewinnen. Dazu muss man ja auch noch sagen, Dominik Reimann hatte, glaube ich, über das ganze Spiel 7 oder 8 Paraden sogar noch. Also das hätte auch noch höher ausfallen können.
Ja.
Im Gegensatz dazu, vorne auch kaum was los, kaum Pässe im letzten Drittel. War natürlich ein bisschen bitter, weil Torben Müse ja mit einer Muskelverletzung kurz vor Spielbeginn ausgefallen ist, den sie ja total dafür geholt haben eigentlich, so als Aufbauspieler, als Schnittstelle, der auch mal so einen Artig oder einen Zukowski bedienen kann. Aber da ging wirklich nach vorne gar nichts und die Köpfe hingen nach unten. Und selbst dann nach diesem in der zweiten Halbzeit, nachdem die diesen Anschlusstreffer schießen, kommt ja dann wirklich eine Minute später das nächste Gegentor.
82 also so Sekunden, glaube ich, ne?
Direkt ins Herz rein und du hast richtig gesehen, da muss ich irgendwie einiges tun. Ich glaube, also Patrick Sander hat es ja auch gesagt, die Jungs können das. Wir müssen jetzt nur irgendwie so analysieren, woran es lag. Das müssen wir wirklich mal so richtig machen.
Also ich sag mal so, die Magdeburger Spielidee, die ist natürlich dann verfänglich, genau für solche Gegentreffer. Ne? Das ist sehr hoch, dieses U, was es ja teilweise unter Christian Titz war, so dermaßen hochgeschobenes U, ne, mit dieser Aufbaukette hinten drin, mit einem sehr, sehr offensiv rausgeschobenen Torhüter quasi, der mit im Spielaufbau eigentlich fast schon Sechser gespielt hat teilweise. Du bist dann natürlich sehr empfänglich für solche Gegentreffer. Ich fand's aber krass, und das ist dann eher so das Thema, was du gesagt hast, ne, so ein bisschen Griffigkeit und Biss und so diese, was es nur im Fußball gibt, dieses Wort gefühlt in der Berichterstattung, diese Galligkeit, ne, diese Geilheit so auf den, aber es gibt's nur im Fußball. Es ist so Galligkeit, gibt's nur im Fußball. Ich habe eine Statistik rausgeschrieben, wo du sagst, okay, wenn du Kontertore frisst, dann ja, hat das was vielleicht mit dem eigenen Ansatz mit Ball zu tun, dass du eben sehr hoch stehst, wirst ausgekontert, das ist jeder Mannschaft auf dieser Welt schon passiert, auch mal so häufig in einem Spiel, aber Braunschweig hatte 38 Ballkontakte in der Magdeburger Box drin. 38 Ballkontakte und 16 Schüsse alleine im Strafraum. Und das ist dann eine Statistik, die jetzt schon sehr krass ist, weil die eben auch zeigt, wie die Verteidigung aussieht, wenn du hinten im tiefen Block stehst und verteidigst zum Beispiel. Oder die eben auch ein bisschen so tiefer blicken lässt, wenn es darum geht, Kompaktheit zu kreieren, wenn Magdeburg mal sich ein bisschen hineinfallen lässt und Braunschweig mal nicht auf Umschaltsituationen gehen kann, was sie eindeutig wollten und auch provozieren wollten, sondern wenn sie quasi einen Ballvortrag haben in Richtung Magdeburger Box. Und das fand ich total krass, dass du 38 Ballkontakte haben kannst als angreifende Mannschaft und 16 Schüsse im Strafraum, das, was du am ehesten abriegelst, plus Zone 14 davor. Und das ist schon extremst, das ist viel zu viel. Es ist einfach viel zu viel.
Brauchen wir nicht drüber reden. Sie hatten ja im letzten Jahr auch schon oft diese Problematik, dass sie defensiv sehr anfällig waren, waren übrigens auch da schon Platz 18 Heimtabelle. Also es geht genauso weiter, ja. Dass ausgerechnet in diesem Stadion, Gregor, wo du gesagt hast, dass es immer kocht und immer brennt, diese Mannschaft irgendwie nicht klarkommt. Und ich glaube, die große Frage, die man sich jetzt aktuell rund um Magdeburg stellt, war das ein Ausrutscher oder müssen wir uns richtig Sorgen machen? Also Patrick Sander, der war ja völlig fassungslos. Der hat gesagt, er hat nichts darauf hingedeutet, dass wir uns so präsentieren würden. Wir waren eigentlich sehr zufrieden mit der Vorbereitung und dann hast du da so einen kollektiven Totalausfall. Und das Problem ist natürlich, dass sowas direkt am ersten Spieltag passiert, weil jetzt keiner so richtig weiß, war das wirklich ein Totalausfall oder ist das die Qualität der Mannschaft? Ich glaube eher, dass es in Richtung Ersteres geht, dass diese Mannschaft an diesem Tag einfach nicht stattgefunden hat. Und jetzt müssen sie halt gegen Osnabrück zeigen, dass sie eigentlich zu mehr imstande sind. Weil wenn du jetzt gegen Braunschweig, die letztes Jahr nur ganz knapp wegen einem Tor die Klasse gehalten haben, zu Hause so die Hucke voll bekommst, dann musst du jetzt gegen den Aufsteiger aus der dritten Liga Osnabrück abliefern, weil sonst hast du ganz schnell eine Stimmungslage, die schwer an das erinnert, was du in Magdeburg letzte Saison in den ersten Wochen und Monaten da erlebt hast. Im Übrigen auch, ihr erinnert euch, Eintracht Braunschweig beim Testspiel. Braunschweig. Markus Fiedler, genau, ja. Da waren es auch schon 6 Gegentore. Ja, bin sehr gespannt. Also, wie ihr gesagt habt, hätten auch 7, 8 oder 9 Gegentore sein können. Und der SFC Magdeburg, der muss sich ganz anders präsentieren, weil wenn sie so weiter verteidigen, muss man sich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Dann war es das.
Dann wird es wieder, ich glaube, knapp.
Ja, ja, ich glaube, du hast gar keine andere Möglichkeit, als zu sagen, wir blenden, so wie es der Bundesliga-Account gemacht hat, wir blenden jetzt den ersten Spieltag aus und fangen nächste Woche an. Wir starten neu, Neustart. Ich meine, in den Testspielen hat es ja auch nicht darauf hingedeutet, ne? Die waren ja gegen West Ham, das sah ja auch alles okay aus. Aber du bist es auch einfach dann den Leuten da schuldig. Ich hatte dann besagten Mann, der vorhin von dem ich vorhin die Sprüche zitiert habe, da habe ich dann erst in der zweiten Halbzeit gesehen, als ich genauer hingeschaut habe. Der hatte so einen längeren Kräuselbart, der schon weiß war. Und das untere Ende von seinem Bart hat er blau gefärbt.
Geil.
Der hat also seinen Bart in Vereinsfarben gefärbt. Der ganze Block U hat auch beim 6-1 noch komplett gesungen. Und wir sind da, welche Liga, ist doch klar. Also das bist du den Leuten dann da vor Ort auch schuldig. Das weiß so ein Patrick Sander auch. Und ich glaube, da wird man diese Woche mal so ordentlich in die Analysen gehen und nächste Woche wird man da einen ganz anderen FCM sehen. Weil das war schon wirklich krass. Also da waren alle richtig konsterniert auf den Tribünen. Nicht nur die Zuschauer, auch ich habe unsere Kollegin Sabrina Abramowski getroffen. Die war auch einfach nur mich so mit großen Augen angeschaut und in den Kopf geschüttelt. Also da waren alle richtig, waren viele Fragezeichen da. Vielleicht muss man noch Christian Beck verpflichten. Weil der hat habe ich gesehen bei Instagram, mit einem Fallrückzieher zum 3-1 für den Burger SC gegen Arminia Magdeburg getroffen. Also der ist zumindest auch noch in der Region. Der ist
zumindest noch im Modus auch, ja. Der kann noch.
Der ist noch im Modus. Oder auch eine andere schöne Meldung, der VfB Ottersleben ist ja auch die Ecke. die haben gegen Fortuna Magdeburg gespielt und die haben als Torhymne irgendeinen Malle-Sänger. Und da haben sie doch mal zum Heimspielauftakt gesagt, wir wollen die nicht nur als Torhymne abspielen, sondern wir wollen die live da haben. Und dann ist der, da hingekommen und hat da einfach live gespielt. Und die haben 2-1 gegen Fortuna Magdeburg gewonnen. Also es gibt noch ein paar andere kleine Hebel, mit denen man Motivation irgendwo sich aus dem Rücken leiern kann. Aber ja.
Ansonsten, Patrick Sander, vielleicht mal einen Japan-Test jetzt wegkloppen in der Trainingswoche, damit es gegen Osnabrück ein bisschen besser wird. Und wir können direkt die Elbe weiterschippern, Strom aufwärts allerdings in die sächsische Landeshauptstadt. Ich würde bilanzieren, summa summarum war es ziemlich dünn.
Oh.
Mal so, mal so.
Mal so. Kannst du mal so machen.
Kannst du mal so machen. Und er hätte auch nicht nur drei, er hätte auch 5-6 machen können. Mohamed Ali Soma sorgt mit einem Dreierpack für eine Dresdner Auftaktniederlage in Nürnberg. 0-3 am Ende aus Sicht von Dynamo Dresden. Soma, also was ein geiler Kicker.
Ja.
Ich hoffe, der bleibt und diese ganzen Gerüchte, die es ja gibt um Paris, also Paris FC, nicht PSG, Clubbrücke, Antwerpen, Lens, Monza, Parma aus der Serie A mit dabei, aus Italien.
Du zählst also doch gerade nur deine letzten Urlaubsorte auf,
Paddy. Das stimmt, meine nächsten Hotels. Also ich hoffe, der bleibt. Gott macht der Spaß. Ich finde es halt krass, aber das ist dann vielleicht auch eine Qualitätsstufe, die du nicht verteidigt bekommst. Das werden wir die nächsten Spiele erfahren, wenn er bleiben sollte in dieser zweiten Bundesliga, weil so natürlich sieht es erstmal ein bisschen aus wie jeder Creator, jedes Medium, jede Zeitung, gefühlt alle haben vor der Saison gesagt, Küppi, also dieser Mohamed Ali Soma, guckt mal drauf, das könnte der Breakout-Spieler der zweiten Bundesliga sein und er ist aber mal komplett geoutbreakt. Aber in Dresden, böse Zunge jetzt, ist es nicht angekommen oder einfach nicht zu verteidigen gewesen? Das ist halt die Frage. Vor allem der erste Treffer, da müssen wir auf Sterner gucken, Stellungsspiel, bisschen schwierig. Der dritte Treffer ist ein Elfmeter, okay, und der zweite ein Abstauber. Aber er hätte eben auch noch 2-3 andere Buden machen können, vielleicht sogar.
Das ist das Ding.
Ja, also er ist ein außergewöhnlicher Stürmer, insbesondere für die zweite Liga, brauchen wir gar nicht drüber reden. Trotzdem war Dynamo natürlich nicht so präsent, wie man es aus der Rückrunde der Vorsaison gewohnt war. Das hat Thomas Stamm ja auch in aller Klarheit angesprochen, dass ihm das nicht gefallen hat, wie seine Mannschaft sich da präsentiert hat in den Zweikämpfen mit dieser letzten Entschlossenheit, mit der ganzen Konsequenz, die du brauchst, um eine Mannschaft wie den 1. FC Nürnberg zu verteidigen. Das hat Dynamo vermissen lassen und wenn du dann einen auf der anderen Seite hast wie den Soma, dann siehst du halt irgendwann ein bisschen alt aus. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er bleibt, auch wenn der 1. FC Nürnberg ja ein richtig fettes Preisschild angehängt hat. Ne? Erst war von 15 Millionen Euro die Rede. Dann hat, ich glaube, der Präsident, bin ja nicht ganz sicher, gesagt, vielleicht reden wir sogar über 20
Er hat ja gesagt,
wenn ich mir angucke,
jemand bei Wolfsburg rumrennt mit 20 Millionen Marktwert, warum sollen wir für Soma nicht, also Marktwert offiziell sind 8, laut Transfermarkt zumindest, aber warum nicht auch für ihn 20 bekommen, wenn Amura bei Wolfsburg 20 Marktwert hat? Also.
Ja, also du hast die Vereine aufgezählt. Ich bin mir sicher, dass es auch den ein oder anderen Bundesligisten gibt, der sich das gerade nochmal genau anguckt, was da für einer rumrennt. Von daher kann das passieren, dass du mal so ein Gegentor kriegst wie das erste, wo er einfach schneller ist und dann ist es ja nur dieser eine Kontakt, der perfekte Abschluss, also es ist einfach sensationell, was der in höchstem Tempo da abliefert.
Brutal geballt einfach.
Und trotzdem muss Dynamo natürlich aggressiver und konsequenter werden, das gehört auch zur Wahrheit. Sie hatten einige Chancen, wenn auch nicht viele, aber im Großen und Ganzen ist diese Niederlage schon absolut verdient.
Und das weiß ich halt nicht. Also das waren Chancen und du hast natürlich auch, und das ist das Schöne am Fußball, wenn du nach 14 Sekunden den ersten Angriff einfach noch einen Ticken dann mehr auch vielleicht Glück hast teilweise und den dann reinschraubst, dann führst du in Nürnberg nach 14 Sekunden mit 1-0 und das komplette Momentum kippt vielleicht. Und das ist das Schöne an diesem Sport, dass du natürlich so viel im Konjunktiv unterwegs sein kannst. Fakt ist, es war halt nicht drin, das Ding. Und dann geht es eben weiter und geht direkt in die Gegenrichtung. Kriegst das Tor nach 9 Minuten, glaube ich, oder so. Ich fand es offensiv schon ein bisschen schwächer, als du das vielleicht wahrgenommen hast, muss ich ehrlich sagen, von Dresdner Seite.
Nee, gar nicht. Also
okay.
Ich fand es auch nicht richtig enttäuschend, aber wir sind auch weit davon entfernt, dass das ein guter Auftritt war offensiv. Sie hatten also diese paar Möglichkeiten, ja. Aber viel war es nicht.
Also ich habe, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich natürlich diesen Verein einfach auch aufgrund meines Jobs sehr intensiv verfolgt habe und intensiv verfolge jetzt seit vielen Jahren. und das Trainerteam auch schon eine ganze Weile, sage ich mal, da arbeitet, natürlich die Ideen erkannt, die man sich vorgenommen hat und so ein bisschen, wir haben es letzte Woche ja besprochen, das sind die gleichen Prinzipien mit Steilklatschbewegungen und dann auf die Flügel raus, da hast du rechts jemanden, der die Breite hält und dann mit Bob Zien jemanden eher, der auch mal invers reinzieht. Das habe ich alles schon irgendwo gesehen in diesen Ansätzen und die Idee, aber es war in der letzten Konsequenz, ja, die hat ein kleines bisschen gefehlt. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass es Nürnberg einfach wirklich sehr stark gemacht hat, fand ich. Und die haben eine sehr junge Truppe, auf die bin ich sehr gespannt. Es war vielleicht ein guter Warnschuss vorm Heimspielauftakt und die allermeisten waren ja auch sehr konservativ in der Einschätzung für die Saison. Auch unter dem Reel, was wir bei Sport im Osten gepostet haben, haben die allermeisten gesagt, ey, super Truppe, sieht von außen super gut aus, Stimmung scheint top zu sein, aber trotzdem, ne, das zweite Zweitliga-Jahr ist immer das Schwierigste, bla bla bla, die ganzen Phrasen, die ja aber stimmen. Lass mal gucken, dass wir einfach mit dem Klassenerhalt früh durch sind und alles andere ist einfach Bonus und muss nicht sein. Und ich glaube, das Ziel ist nach wie vor, hoffentlich kann ich mir vorstellen, das Gesteckte, oder wie Thomas Stamm sagt, ein Punkt mehr als letztes Jahr, so ein bisschen. Jetzt kommt Darmstadt zu Hause. Zu Hause musst du sehr schnell wieder diesen Modus trotzdem aufbauen von wir sind eine Heimmannschaft, wir sind eine Heimmacht auch und es ist eine Festung, auch ohne K-Block.
Ja.
Jetzt kommendes Wochenende gegen Darmstadt. Warum? Können wir nochmal kurz skizzieren. Küppi hat was mit Hertha zu tun.
Ja, genau.
Also, sorry. Nein, ich wollte jetzt einfach nicht hier so einen aristokratischen Monolog von mich herlabern, weißt du?
Nee, aber
ja, aber ich habe versucht, also das moderativ gut einzubinden quasi in diesen Podcast.
Ja. Hat nicht geklappt.
Also ich wollte dich vorhin schon fast in die Politik loben, weil du so geile Brücken gebaut hast.
Ja.
Und das Ding, ja gut, das egal.
Jetzt hast du gerade so eine geile einfach. Brücke gebaut.
Vor dem Tor nochmal, ich habe nochmal quergelegt, wie bei FIFA so, weißt du, nur noch reinlegen das Ding jetzt.
Genau, leider stand ich im Abseits. Also ja, hat mit Hertha letzte Saison zu tun, mit diesen Ausschreitungen da im Stadion. Dementsprechend hat Dynamo ja die Strafe bekommen, dass Teilausschluss der Fans beschlossen wurde. Dagegen hat Dynamo, glaube ich, Einspruch angelegt, ne? Und der wurde jetzt aber abgelehnt und dementsprechend
genau. Wird
der K-Block nicht voll besetzt sein.
Also DFB-Sportgericht hat entschieden, dann Berufung eingelegt von Vereinsseite, dann ging das Ganze vor das DFB-Bundesgericht. Die diesen Einspruch abgelehnt haben. Der K-Block bleibt weiterhin, also bleibt geschlossen für dieses eine Spiel. Es gibt noch ein weiteres Spiel mit Teilausschluss auf Bewährung, ist das allerdings ausgesetzt. Und dazu gibt es eben jetzt die Auflagen. Wir haben das Spiel ja bald wieder, auch wieder 2030, 19. September gegen Hertha. Da müssen beide Vereine ein Sicherheitskonzept zusammenarbeiten. Das Problem ist so ein kleines bisschen: A, Dynamo Dresden hat schon Tickets verkauft für dieses Spiel. Jetzt kann man sagen, ja, okay, warum macht
ihr
das?
Wo sind die Karten?
Wo sind die Karten? Das ist jetzt die Frage, weil die kommen auch nicht. Und das liegt nicht daran, dass die TBB oder Tennis Borussia nicht verschickt bekommt, sondern das liegt einfach wirklich daran, dass sie einfach gar nicht losgeschickt werden quasi.
Tasmania war es, Tasmania.
Tasmania, Entschuldigung. Und die Rückabwicklung gibt es ab heute wohl die Infos vom Vereinsseite aus. Und was ich ein bisschen problematischer finde, neben der generellen Rechtsstaatlichkeit dieser Frage an sich, die man immer wieder stellen kann, ist die Kommunikation wohl, die von Seiten des DFB ausging. Denn mir haben Menschen gesagt, mit einem gültigen Arbeitsvertrag bei der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden, sagen wir es mal so, dass man am Donnerstag auf eine Rückantwort des DFB-Bundesgerichts quasi gewartet hat, um eben entsprechend Planungssicherheit zu haben mit ein bisschen Vorlauf. Und man wurde, so die Aussage vereinsseitig, zumindest in meine Richtung, man wurde gar nicht informiert, sondern man hat es aus der Presse erfahren.
Ja, perfekt.
Dass dieses Urteil abgelehnt ist. Und sollte das
stimmen. Das ist immer gut, dann, sowas, wenn man so Planung und so, wenn sowas wichtig ist für die Planung, auch mit so Karten, wo so viele Leute und Geld dranhängt und so, ist immer gut, wenn man das dann.
Und deswegen sage ich, sollte das dann entsprechend auch der Fall sein, dann ist das natürlich kommunikativ nicht nachvollziehbar von Seiten des Verbandes. Und ich muss auch so sagen, ich tue mich nach wie vor schwer. Wir haben uns schon so oft positioniert hier, wir lehnen natürlich jede Form von Gewalt ab, egal in welcher Form. Das waren absolut schreckliche Bilder, die wir da gesehen haben. Das brauche ich in dem Stadion nicht, das brauchen wir alle nicht. Aber ich habe es damals schon gesagt, wenn ich zeitgleich in einem Supermarkt bin, wo irgendein Fridolin, irgendein Frederik gerade Kaugummis klaut, dann will ich dafür nicht bestraft werden. Und das ist mein Verständnis von Rechtsstaatlichkeit. Und ich bin so happy, dass wir in einem Land leben, wo das eigentlich gelebte Praxis sein sollte. Und ich tue mich extremst schwer damit, das immer noch zu akzeptieren und zu verstehen, dass das im Fußball nicht so ist. Bei einem Verband, der die Regeln selbst so festlegen kann. Und warum das machbar ist in Deutschland, dass trotzdem Verständnis für die schlimmen Bilder, die wir gesehen haben, rechtsstaatliche Parameter, die hier für alle greifen sollten, die hier in diesem Land wohnen, da anscheinend keine Rolle spielen. Das verstehe ich nicht.
So, Word von Fritsche. Nur, dass du hier Fridolin und Frederik pauschal zu kleinen Dieben erklärst, das geht natürlich nicht.
Das dann halt Alexander und Gregos.
Paddy.
Ja.
Ah ja, ja. Ja, ja. So, wir, reden wir noch über Cottbus oder was?
Wir schwingen uns ein bisschen, wollte gesagt, wir müssen mal ein bisschen hier A, Tempo und B, gute Laune. Weil oben gute Laune, unten gute Laune, vor allem oben gute Laune bei Energie Cottbus. Holla die Waldfee, aber komplett mit Kampf und viel Leidenschaft und ganz viel Lotka ein 3-1 Sieg geholt.
Alter, was hat der denn gehalten da alles? Das war ja der Wahnsinn.
Nachdem, und das finde ich als Keeper so krass, nachdem der am Anfang da einen Bock schießt, à la Bonheur, fast das Gegentor verschuldet, dich dann so umzuklicken als Keeper, geil, richtig geil. Also, boah, Lotka, huh.
Lotka stark und trotzdem müssen wir natürlich sagen, da war auch richtig viel Dusel mit dabei, ja, weil ja, wenn Hannover das halbwegs solide zu Ende spielt, was sie da alles an Chancen haben, dann kriegt Energie 5, 6, 7 Gegentore. Also Pele Wollitz, der war ja richtig sauer, der hat gesagt, wenn wir so weiterspielen, dann haben wir in der zweiten Liga gar nichts verloren. So viel Glück oder so ein Spiel kannst du eigentlich nicht gewinnen, so viel Glück wie Energie hatte, das war schon Wahnsinn und trotzdem steht am Ende, mein Gott, dieser 3-1 Heimsieg, es stehen 3 Punkte, die, glaube ich, so auch nicht eingeplant waren gegen den Aufstiegsaspiranten aus Hannover, mitnehmen, weitermachen.
Ja, also nur um das mal zu untermalen, ne? Ex-Goals Hannover 2,7, Cottbus 1,4, Torschüsse 27-12, Schüsse aufs Tor 10-4. Das auf dem Papier hätte Cottbus das nicht gewinnen dürfen. Was ich schön finde, es geht so weiter wie letzte Saison. Chiarchi offensichtlich die Lebensversicherung. Ja. Und was man natürlich nochmal dazu sagen muss, was wahnsinnig krass war an diesem Spiel und an dieser Begegnung. Also erstens mal Stromausfall nach dem 1-1 im Stadion, wo ich mir immer denke, Pele Wollitz steht doch so unter Strom.
Schließt den an.
Schließt den einfach an. Schließt den einfach an. Und dann gewinnt Energie das ja nach diesem Stromausfall mit 3-1, schießt danach 2 Tore. Und dann ist ja das Krasseste, dass in der Historie es schon mal dieses Spiel gab, und zwar 1997 in der Aufstiegsrunde, wo Energie Cottbus gegen Hannover gespielt hat. Es steht 1-1 und Cottbus gewinnt das Ding einfach noch 3-1. Also, ich verstehe manchmal nicht, also was hat der Fußballgott.
Was ist da los? Was
denkst du? Also Stromausfall bei beiden Spielen, gleiches Spielausgang, es ist der Wahnsinn.
Und Pele Wollitz hat an dem Tag auch schon 180 Puls gehabt. Ja, auch das ist überliefert wahrscheinlich.
Ja.
Ist so,
damals übrigens Ede Geier natürlich an der Linie, ne? Bei Hannover 96, boah. Dieter Hecking auf dem Platz, Otto Addo, Gerald Asamoah, also waren ja, schon ein paar Legenden damals am Start, die den Stromausfall damals miterlebt haben und trotzdem.
Wunderschöner Ausflug in die Historie. Was man auf jeden Fall sagen kann, die Lausitz ist zweitligatauglich, wenn vielleicht noch nicht ganz auf dem Platz, aber was da los war, Choreo im ganzen Stadion vorm Spiel, Lautstärke, alle da am Feiern, natürlich dann nach diesem Spielausgang umso mehr, so glücklich wie das war, aber da war mal so richtig, also da standen alle unter Strom, um jetzt den allerletzten
Stromgag
Witz dazu zu machen. Das hat mal so richtig Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Und der Verein ist, glaube ich, wirklich verdient in dieser Liga.
Und was wichtig ist als Aufsteiger, was du brauchst, wenn du eben teilweise die Qualität nicht hast, 1-1 gespiegelt mit deinem Gegner, dann sind es Faktoren, die 2 Faktoren, die wir gesehen haben, die immer wieder funktionieren oder funktionieren müssen, wenn du eine Chance haben willst. Das war bei Heidenheim auch so in der Bundesliga und du brauchst einen Torhüter, der eine Saison spielt, die außergewöhnlich ist. Das heißt, Lotka noch 33 Mal so. Vielleicht reichen 25 Mal für einen Klassenerhalt, ne? Aber du brauchst einen Torhüter, der eine unfassbare Form hat, der overperformt ohne Ende. Und du brauchst eine Standardqualität, weil das am ehesten die Möglichkeiten sind, um, wenn du es spielerisch nicht gewuppt bekommst, aufgrund der Individual- oder Gruppenqualität, trotzdem Torchancen zu kreieren. Du hast 3 Standardtore gemacht, 11 Meter, okay, geschenkt, aber trotzdem 3 Standardtore gemacht und du hast einen starken Keeper und das ist die absolute Basis, und die eben sofort bewiesen hat am ersten Spieltag, du kannst ein Spiel abliefern, was Pele Wollitz eine Falte reinschiebt in die Stirn, aber kannst trotzdem 3 Punkte holen, weil das einfach so 2 eminent wichtige Faktoren sind.
Absolut. Ja. Jetzt müssen wir noch ganz kurz die 2. Kuriosität des Tages zumindest erwähnen, weil die verzögerte oder die verlängerte Halbzeitpause wegen Stromausfall war ja gar nicht der erste Moment, wo du dachtest, hey, was ist denn jetzt los? Das Spiel hat ja auch schon später begonnen, ja, weil der Schiedsrichterfunk ausgefallen ist. Deswegen hat sich die Zweitliga-Rückkehr des FC Energie schon zu Beginn um 10 Minuten verzögert. Ja, und dann hatten wir anschließend noch 25 Minuten Halbzeitpause.
Ja, um den Dreiklang mal perfekt zu machen, auf dem Rückweg sind einige Hannover-Fans oder Leute, die beim Spiel waren, auch liegen geblieben, weil der Zug, mit dem sie gefahren sind, da war wohl auch nochmal Stromausfall oder da ist zumindest irgendwas anderes ausgefallen, sodass die kurz vor Königs Wusterhausen aussteigen mussten und zum Bahnhof laufen mussten. Also weiß ich nicht, was da in Brandenburg und Berlin los war am Wochenende. Aber Sebastian Lemke hat gesagt, a song,
the train has no brakes.
Sebastian Lemke, Präsident von Energie, hat gesagt, wenn das Licht noch 16 Mal ausfällt und wir 16 mal 3-1 gewinnen, ist alles okay für mich.
So nämlich.
Eine Auswärtsparty gab es auch im Fußball Osten. Hansa Rostock, die haben jetzt einige Auswärtspartys und lange Fahrten. Die erste haben sie jetzt hinter sich gebracht. Hoffenheim 2 auswärts 3-2 besiegt in der 3. Liga. Ronald Maul hat es ja auch, ich glaube, bei DFB-TV sehr offensiv formuliert, ne? Das ganz klares Aufstiegsziel. Wenn du dich halt auf so eine Fanwucht verlassen kannst, ne? 2.500 gegen Hoffenheim 2, bei allem Respekt, die haben mega Kick, mega Spiel. Ich kann jedem nur empfehlen, auf dem Sonntag sich die Highlights mal reinzufahren. Diese Tore auf beiden Seiten, sowohl Vogelsammer für Rostock, der Freistoß, Vogelsammer, als auch, das war eine Hommage an den Kollegen, als auch die Tore von wirklich von Hoffenheim 2. Boah, jo. Holla, die Waldfee.
Also, Wahnsinn, ja.
Das war völlig irre. 2.500 Fans mit dabei. Die aktive Szene auch. Die haben sich, ich habe so ein bisschen gehofft, vielleicht gibt es schon ein bisschen Spektakel, weil die Subtras, also die Hauptultragruppierung sozusagen, die hatten ja jetzt Geburtstag am 4.8. diesen Jahres, sind die 25 geworden. Ich kann es verstehen, dass das Feuerwerk und die Kerzen noch nicht, sage ich mal, entzündet worden sind. Auswärts in Hoffenheim. Da müssen wir mal drauf schauen, was vielleicht jetzt passiert. Ja, beim nächsten Heimspiel.
Die standen zumindest ab der 80. Minute wieder alle oberkörperfrei. Da dachte ich, ey, ich glaube, ein paar von denen sind aber auch noch ein paar Wochen in London geblieben und Volley aus Watford direkt nach Hoffenheim gedübelt. Also das ist wirklich da immer so eine absolute Wucht.
Und also völligst irre. Und wenn man sich aber jetzt überlegt, das machen die halt jetzt noch, ja, noch 18, 19 Mal, ne? Also so eine Auswärtsfahrt. Also das ist halt schon wirklich absolut verrückt und ja, das sah, ich finde für den ersten Spieltag in weiten Teilen wirklich okay aus. Klar, du brauchst dann eben vielleicht auch mal so ein Traumtor, du brauchst einen Debütanten, der trifft mit Bernie Lennemann, der Wahnsinn. Sein Profidebüt gibt und dann auch trifft zum 3-2 und jubelt wie ein ganz großer, ja. so Finger nach oben und so ganz so, ich sag's jetzt nett gemeint, mit so einem arroganten Blick so in die Kamera. Einfach so jubelt, als er aber hier noch nichts anderes gemacht hat. Fand ich auch irgendwie cool. Ich mag es aber noch mehr, wenn du so Profi-Debütanten ansiehst, dass die ein Tor schießen
und dann
so alles so in dem Gesicht auseinanderfällt. Wenn die es selbst nicht fassen können, das finde ich fast noch schöner teilweise, als wenn es dann schon ein abgewichster, choreografierter Jubel ist. Wenn die sich einfach komplett vergessen und gar nicht wissen, was sie jetzt eigentlich machen sollen, weil die das null in den Kopf kriegen. So.
Das ist so, das ist wirklich schön. Es passiert aber immer seltener, weil... Ja. Das merkst du, wenn du bei so Jugendspielen bist und so, wenn die da halt auch mitgefilmt werden, irgendwie fürs Vereins-TV oder so.
Die machen dann
die schießen das Tor und gucken direkt, laufen direkt dahin, wo die Kamera ist, haben sie vorher abgecheckt und damit, weil sie wissen, ich brauche die Bilder für Social Media.
Dann machen sie hier den Dybala und machen hier den Hand von Mund und machen da, das ist so.
Deswegen ist es umso schöner, wenn dann mal so echte Emotionen rausplatzt.
Ja, und für Vogelsammer muss man natürlich sagen, ne, ganz andere Geschichte, weil der hat nicht sein Debüt gegeben, der kennt den Profifußball in- und auswendig, aber der startet natürlich ganz anders als letztes Jahr, ne? Erinnert euch, 0-0 in Aue, er als Königstransfer nach Rostock gekommen, muss verletzt ausgewechselt werden, fehlt dann erstmal mehrere Wochen und jetzt sieht es ganz anders aus. Jetzt startet der mit Hansa, trifft sofort doppelt, sie gewinnen das Ding, also dieser Auftakt, der macht mal so richtig Hoffnung aus Rostocker Sicht.
Sind wir gespannt, wird trotzdem auch da in der 3. Liga natürlich eine enge Nummer. Wir sind richtig im Achterbahnmodus unterwegs heute, so Stimmungslage hoch und runter, hoch und runter, jetzt sind wir wieder oben. Und jetzt, Männer, müssen wir wieder runter.
Meinst du?
Die Expertenrunde.
Denn wir haben natürlich wieder getippt. Wir haben es ja schon anreißen lassen von Küppi, ne? So Rot-Weiß Erfurt hat sich wieder gefreut über unsere Tipps. Das ist selten ein gutes Zeichen, wenn sich RWE über unsere Tipps freut. Und auch jetzt zu diesem Wochenende und englische Woche haben wir ja auch getippt, zeigt sich wieder, also erstmal zeigt sich, ich führe. So, deswegen. Wir haben Chemie Leipzig getippt gegen den Halleschen FC. Küppi 1:1, Gregor 2:2. Ich hatte einen Auswärtssieg getippt für den HFC 3:1. Am Ende war es ein 1:0 Auswärtserfolg des HFC gegen Chemie Leipzig. Und wir haben das Thüringen-Derby getippt. 1:1 der Herr Küpper, 2:1 für Jena der Herr Rühl und 2:2 Rot-Weiß Erfurt. Das heißt für uns, wir machen die nächste Notiz in unser Strichheftchen. Strichzettel, Strich, ist egal, das ist egal, bei Skrippel zählt das, genau. Weil wir wieder mal nicht auf RWE getippt haben, liebe Grüße nach Erfurt. Und wir tun es gleich nochmal, wir wollen ein Spiel tippen, was ja auch ein Derby ist, Bezirksderby und was entsprechend auch viel schwieriger zu tippen ist. Samstag unbedingt vor die Glotze hängen, bei Wind und Wetter die Oma mit dazu zerren, denn Sport im Osten geht bereits 14 Uhr los, das spielt RWE. Gegen Magdeburg 2, das, liebe Erfurterinnen und Erfurter, tippen wir nicht. aus Gründen, wir tippen natürlich den Kracher danach. Das ist der Chemnitzer FC gegen Erzgebirge Aue. Und ich frage Sie, Herr Rühl, oder darf ich Gregor sagen? Liebe Grüße. wie es ausgeht.
Also ich freue mich erstmal sehr auf dieses Spiel, weil ich mich da direkt jetzt gerade an die letzte Saison erinnert habe und an das Halbfinale im Sachsenpokal.
Krank, es war
richtig krank. Ja. Wo Aue auswärts richtig Alarm gemacht hat. Das Spiel war ein richtiger Kracher und verspricht, glaube ich, echt immer so auf den Rängen immer relativ viel. Ich bin ja großer Fan von der Spielweise gewesen, vom Chemnitzer FC bisher diese Saison. Ich habe letzte Woche den Co-Trainer getroffen, Niklas Hoheneder, der mir auch bestätigt hat, dass es da im Kader und so läuft alles gut, die sind alle gut drauf. Und deswegen glaube ich, dass Chemnitz das 2:1 gewinnt.
Oh, scheiße, wäre auch mein Tipp gewesen.
Also ich muss sagen, ich finde es erstmal richtig geil, dass wir die drei besten Mannschaften der Regionalliga Nordost alle live haben. Kommende Woche, ja. RWE legt vor mit 10 Punkten im Moment Tabellenführer und dann gibt es zwei weitere Teams, die auch schon 10 geholt haben aus 4 Spielen. Das sind eben Chemnitz und Aue und ich glaube, dass der FC Erzgebirge einen Punkt holt in Chemnitz. Also sind beide extrem stabil unterwegs. Ich glaube, dass es am Ende ein 1:1 gibt.
Ich glaube tatsächlich, dass Chemnitz die viel bessere Form hat aktuell. Bei Aue, die duseln sich noch ganz schön durch. Wenn du dich komplett durchduselst und aufsteigst, ist es auch scheißegal. Aber man merkt teilweise schon noch, dass es eine komplett zusammengewürfelte Mannschaft ist, die sich erstmal finden muss und die gerade hinten raus die Spiele immer noch mit Hängen und Würgen dann zieht und auch Qualität, aber das flutscht noch nicht so. Ich tippe gegen meine Überzeugung, was nie eine gute Idee ist. Ich sage, es gibt einen 2:1 Auswärtssieg für Aue. Einfach, dass wir es ein bisschen, dass ich nicht euch nachplapper. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn Chemnitz das Ding gewinnt, werde ich hier nächsten Montag so hart reinreiten, dass ich das unbedingt sagen wollte. Und dann wünsche ich mir von der Regie, dass dieser Part hier gerade reingeschnitten wird. Aber ich sag 2:1 für Erzgebirge Aue. Das ist also unser Tippspiel. Du hast gerade was Spannendes gesagt, Küppi. Am Ende nochmal die Info. Du hast gesagt, ne, drei Top-Teams quasi bei uns live. Und wir haben die Frage von euch jetzt häufiger bekommen oder auch in den Kommentaren gelesen, wie es denn aussieht, warum wir nicht einfach alles übertragen und warum Gregor nicht alles kommentiert. Und haben nochmal nachgefragt, dass wir nichts Falsches erzählen und so ein bisschen wie die rechte Lage einfach ist, dass ihr es vielleicht auch mal ein bisschen nachvollziehen könnt, wie das so aktuell läuft in der Regionalliga Nordost. Also zuerst müssen wir natürlich schon sagen, dass jedes Regionalliga-Spiel, Nordost-Spiel vom MDR abgebildet wird. Das sagen wir jetzt nicht, weil wir hier für den MDR arbeiten, sondern das ist schon immer so. Auch bevor wir von dem MDR gearbeitet haben, war einfach die Liga extrem attraktiv, weil einfach große Traditionsvereine damit dabei sind und viel am Start ist. Das heißt, es gibt Livestreams, es gibt Ticker, es gibt Zusammenfassungen und es gibt auch in keinem dritten Programm so eine große Dichte und Berichterstattung über die Regionalliga, die entsprechende, wie halt bei uns hier im Fußball Osten beim Mitteldeutschen Rundfunk. Wir können trotzdem nicht alle Spiele komplett live zeigen. Das liegt daran, dass der MDR nicht Hauptrechteinhaber ist, sondern die Regionalliga Nordost über den NOFV vertreibt die Rechte, die Lizenzen quasi erst an Ostsport TV als Firma. Das ist sozusagen die Firma, die die Rechte erworben hat, und Ostsport TV wiederum sublizenziert dann diese Rechte unter anderem auch an den Mitteldeutschen Rundfunk, aber auch eben an andere Interessenten. Das ist jetzt in diesem Jahr zum Beispiel, was ihr schon vielleicht gesehen habt, die LVZ oder die Thüringer Allgemeine Zeitung, die Mitteldeutsche Zeitung. Ich glaube, im Bereich Erzgebirge ist es auch die Freie Presse, die dann sich um Zwickau kümmert, Erzgebirge Aue und den Chemnitzer FC beispielsweise. Und die verkaufen da eine bestimmte Anzahl an exklusiven Live-Spielen pro Saison. Das ist quasi keine MDR-Entscheidung, sondern eine normale wirtschaftliche Entscheidung von der Firma Ostsport TV. Und auch da drin ist zum Beispiel geregelt nicht nur die Anzahl der Spiele, sondern auch die Reihenfolge, wie gepickt werden darf. Also das heißt, es gibt auch bestimmte Wochenenden, wo einfach dann die LVZ zum Beispiel das Vorgriffsrecht hat. Das ist alles vor der Saison ausverhandelt und vertraglich festgelegt. Und natürlich ist das komplett nachvollziehbar, dass dann die LVZ beispielsweise sagt, wir wollen jetzt ein Leipziger Derby haben, exklusiv für uns, weil es eben die Leipziger Volkszeitung ist, beispielsweise jetzt, einfach um es greifbar zu machen. Also das rolliert immer durch, wer darf picken, wer darf sich was aussuchen, das hat was mit den Tagen zu tun, an denen übertragen wird, sind es Freitag, Samstag, Sonntagsspiele unter der Woche. Und dann ist es immer noch so, dass auch die Polizei teilweise dann mitspricht. Das bedeutet, wenn zum Beispiel auch im Rahmenvertrag ein Spiel festgelegt ist auf den Sonntag, die Polizei aber sagt, aus Sicherheitsgründen, und die stehen eigentlich über allem, wenn wir ehrlich sind, dass wir alle einfach eine gute Zeit haben, muss dieses Sonntagsspiel auf den Samstag rücken. Auch das hat zum Beispiel Einfluss drauf, wer entsprechend dann das Spiel übertragen darf, wer dann den Samstagspick wieder hat. Also das ist alles hochkompliziert. Ihr könnt euch sicher sein, der MDR, niemand überträgt so viel und spricht so viel über die Regionalliga Nordost oder generell seine Regionalliga wie der MDR. Wir können es natürlich nachvollziehen, dass wir am liebsten auch alles sehen und machen würden, das ist klar. Aber das war mal so ein kleiner Einblick vielleicht, so wie es aussieht, warum wir manche Spiele zeigen und manche nicht.
Leute, das ist die große Radioschule, so wie Paddy damals, als der Nebel in München war und er 11 Minuten überbrücken musste, einfach 5 Minuten drauf losquatschen, ohne Punkt und Komma, ich zieh den Hut.
Ich hoffe, das war ehrlich gemeint.
Medienrechte-Vergabe-Seminar, Basisseminar 1.1, der Dozent Fritsche hat gesprochen.
Hat bestanden. Und der Dozent Fritsche beendet jetzt die Doppelstunde Mathe, 7., 8. Stunde, Freitagnachmittag. Geht raus jetzt, Kinder, und spielt. Was macht ihr heute noch?
Ich würde noch eine Community-Frage stellen.
Oh, das ist gut. Und auch das war übrigens
hat Seminar. Hat so
perfekt, hab ich nicht? Top, überragend. Ich hätte noch Bock, eine Community-Frage zu stellen. Ja, da hast du vollkommen recht.
Am Wochenende hat Alex so, saß im Garten, Kaffee getrunken. Und gesagt, am Montag stelle ich mal wieder so eine richtige
Community-Frage. Cheers to Dad, dann trinke ich jetzt und du stellst mal deine Frage.
Ja, und zwar haben wir ja heute ausführlich über Derbys gesprochen. Und liebe Freunde der Sonne, wir würden uns natürlich interessieren dafür, was eurer Meinung nach die heißesten Derbys in Mitteldeutschland sind und weltweit. Haut mal einen raus. Also wir haben ausführlich über Jena gegen Erfurt gesprochen. Wir haben auch ein ganz heißes Ding vor der Brust. Kommende Woche in der Oberliga Auerbach gegen Plauen. Da wird es gut zur Sache gehen. Lasst uns mal wissen, was ihr da so für am brisantesten haltet. Wie gesagt, einmal bei uns in der Region und natürlich auch darüber hinaus weltweit. Wir denken an Buenos Aires, wir denken an Belgrad. Was sind für euch die Dinger, die ihr unbedingt mal sehen wollt?
Aber auch gerne über den Tellerrand. Ne? Ich will jetzt nicht zum x-ten Mal irgendwie
Schalke Dortmund
Celtic hören. Rangers hören. Ist ja auch ein krasses Derby. Ja. Schalke Dortmund, ja, auch. Aber so ein bisschen diese
Raja Casablanca gegen Wydad ist so ein bisschen das Level. Ja. Das wäre auch schon gut.
Das ist natürlich geil.
So, jetzt gespannt. Aber ich beende den Unterricht. Es gibt für euch Kinder keine Hausaufgaben. Macht's gut. Tüdelü. Bis nächste Woche.
Tschüss. Tschüss, Freunde der Sonne. Tschüss.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten. Mit Gregor Rühl, Paddy Fritsche und Alex Küpper. Redaktion Lisa Gerd, Toni Thiele und Erik Stritter. Den Podcast gibt's immer montags in ARD Sounds, überall, wo es Podcasts gibt und als Video in der Sport im Osten-App.